Cropfm Ausgabe Nummer 356. Wir schreiben den 19. August 2016. Mein Gast heute Abend ist Robert Fleischer und es geht um deutsche UFO-Akten und Artverwandtes. Und auch der Cropcom ist heute wieder dabei, in der Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von Cropfm, cropfm.at, einfach einsteigen und Fragen reintippen. Und später werde ich dann auch die Skype-Leitung wieder freigeben, User Cropfm anrufen. Der Link dazu findet sich übrigens unterm Ankündertext. Und dann kann man auch auf diese Art Robert Fleischer direkt live auf Sendung Fragen stellen. Das ist ein Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus, gratis, so wie alles auf dieser Seite. CropFM.at, man kann uns auch gerne mailen. CropFM@mur.at. Alle Ausgaben erscheinen als Podcast und sind auch in einem Archiv. Mittlerweile übrigens nur mehr als MP3 downloadbar. Es hat nur einen einzigen Hörer gegeben, der mir ein Mail geschrieben hat, dass er noch Real Audio verwendet hat. Naja, ich hoffe, er kann auch umsteigen. Das Forum wird betreut von Unarmed und Wingman und auch. Da kann man sich natürlich zu dieser Sendung wieder austauschen, wenn man möchte. Coverbild wieder sehr schön. Matthias Töpfer, bilderdämmerung.de, seine Website, da findet man mehr von seiner Kunst. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne. Geht über PayPal oder als Überweisung oder man kann mir auch flattern. Und das Ganze findet sich auf der Startseite, der Spendenbutton relativ weit oben oder auch auf der Archivseite oben links. Und an dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Pyramida Sunca nennt sich ein doku-fiktionaler Kinospielfilm einer Gruppe von Filmstudenten der Kunsthochschule für Medien Köln und handelt von einer Reise in das sogenannte Tal der bosnischen Pyramiden. Es ist ebenso eine abenteuerliche Reise in die innere Welt einer Beziehung. Wir möchten die Geschichte eines angehenden Fotografen erzählen, der mit seiner Freundin zur Ausgrabung einer Pyramide in Bosnien-Herzegowina reist. Die Konsequenzen ihrer Entdeckung bringen das Weltbild der beiden ins Wanken und stellen auch die Beziehung auf die Probe. Und wer diesen Film jetzt gerne sehen würde, der sollte sich an der Crowdfunding-Aktion beteiligen, die diese Gruppe gestartet hat. 2500 Euro ist für einen Film recht günstig und hört sich spannend an. Ja, wie gesagt, ich kriege sehr viele Hörermails zum Thema UFO natürlich und auch immer wieder Menschen, die selbst Zeuge eines solchen Vorfalls geworden sind. Hier ein weiterer Hörer, der wie die meisten anonym bleiben möchte, aber der damit einverstanden war, dass ich sein Mail zumindest vorlese. Er schreibt, auf deine Sendung bin ich Ende 2009 gestoßen, nach der Sichtung eines Objekts im November 2009, circa 50 bis 100 Meter direkt an meinem Wohnhaus. Ich wollte vor dem Schlafengehen, circa 23 Uhr, noch das Schlafzimmer lüften. Dazu öffnete ich beide Fensterflügel und schaute hinaus in den klaren Sternenhimmel. Plötzlich entstand am Himmel eine pulsierend eine goldgelbe Linie, ein bisschen wie der Fahrbahnmittelstreifen früher bei euch in Österreich. Und zwar von Südosten nach Nordwesten entstand diese Linie. Das Pulsieren wurde immer stärker, bis das Objekt plötzlich in unsere Dimension kippte. All das unter Anführungszeichen natürlich zu setzen. Das Objekt hatte die Form und Größe eines Autobusses. Das Teil muss wohl mehrere Tonnen gewogen haben, stand aber lautlos ca. 20 Meter über unserem Nebengebäude. Es war so nah, dass ich beobachten konnte, wie die Umgebungsluft mit dem Objekt wechselwirkte. Die Umgebungsluft wurde scheinbar extrem abgekühlt, interessant, sodass sie wie flüssiger Stickstoff an der Außenhaut abperlte, wie Dampf. Gut, kann auch vielleicht Kondensationswasser gewesen sein, keine Ahnung. Das Objekt stand quer zu meinem Schlafzimmerfenster und war so nah, dass ich die Oberkörper mit Köpfen von drei Insassen durch drei Fenster an der Seite erkennen konnte. Innenbeleuchtung war gelb und kam von hinten, sodass ich nur die schwarze Silhouette der Insassen sah. Kann sein, dass sie Helme aufhatten. Es war zu erkennen, dass die Insassen an einer Konsole beschäftigt waren. Auch war klar, dass sie gesehen hatten, dass ich sie gesehen habe. Das war eigentlich das Krasseste, kann ich mir gut vorstellen. Nach einer Zeit von ca. 10 Sekunden sind sie mit einem Affenzahn, so wie sie auftauchten, abgezischt. Es begann wieder das Pulsieren und die goldgelbe Linie entstand und sie zischten ab. Jetzt, wo ich das aufschreibe, wird mir wieder ganz anders. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und soweit das anonyme Mail dieses Hörers. Und er hat auch mehrere Freunde und also Leute in seinem Bekanntenkreis dann gefragt. Und da gab es einige ungewöhnliche Beobachtungen, ganzes Nest. Also zum Beispiel bunte Leuchtkugeln über einem Feld à la Knittelfeld etc. Und das zeigt einfach, dass dieses Phänomen zwar nicht andauernd passiert, aber dann doch weniger selten, als man meinen würde. Ich habe so eine Beobachtung noch nie gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man sowas mal gesehen hat, dann verändert sich viel. Und all die besprochenen Artikel findet man wie immer auf der Startseite von CropFM, bis auf das Mail natürlich, aber zum Beispiel den Link für diese Crowdfunding-Aktion zu dem Film für Pyramida Synca. Sollte man sich ansehen, könnte ein wirklich spannender Film werden. Auf cropfm.at. Die Tatsache, dass sowohl Großbritannien als auch Frankreich sich mit der Fragestellung nach der Existenz von UFOs und außerirdischen Lebensformen beschäftigen und dies nach vorheriger Geheimhaltung in den letzten Jahren sogar via Internet veröffentlicht haben, legt die Vermutung nahe, dass sich auch deutsche Behörden oder Ministerien mit dieser Fragestellung befasst haben bzw. befassen. Das ist nicht die Aussage eines UFO-Enthusiasten, wie man für dieses Phänomen aufgeschlossene Menschen sehr gerne nennt, sondern ein Zitat einer Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags. Ja, und mehr dazu jetzt gleich von Robert Fleischer live auf CropFM. an der Skype-Leitung, an der sehr gut klingenden Skype-Leitung, Robert Fleischer. Hallo.
Hallo? Hallo, Tarek.
Zu Scherzen aufgelegt. Robert, schön, dass dir der Humor noch nicht vergangen ist.
Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, freut mich sehr, dass wir wieder mal quatschen. Sonst eigentlich, wir kommen eh noch ein bisschen mehr zum Plaudern, wenn wir live auf Sendung sind. Du bist ja vor allem du bist ja äußerst eingespannt, wie wir hier in Österreich sagen. Du betreibst eine Medienplattform, hast jetzt auch zwei kleine Kinder. Und ich frage mich, naja, das Schlafen wirst du wahrscheinlich dir inzwischen abgewöhnt haben. Und deshalb werden wir auch heute versuchen, bei 90 Minuten zu bleiben. Wird uns wahrscheinlich nicht ganz gelingen, aber wir werden unser Bestes geben, damit du dann dich diesen all diesen anderen Dingen widmen kannst, denen du dich eben widmen musst, um das zu
da
tun,
fällt,
was du tust.
Ja, da fällt mir so ein Witz ein. 8 Selbstständige werden gefragt, wie sie ihre Freizeit verbringen. 7 oder 6 verstanden die Frage nicht und 2 schliefen ein oder so.
Ja. Okay.
Ja, so ist das. Ja, so ist das. Aber gut, es ist alles gut. Ich meine,
ich hoffe, du verstehst
andere Leute
meine
hängen im, ja, natürlich. Andere Leute hängen im Sommerloch fest und ich hatte auch gehofft, dass ich im Sommerloch festhänge, aber es ist leider nicht so. Es ist einfach enorm viel zu tun und die Welt dreht sich immer schneller und es passieren so unglaublich viele Sachen und ich bin ja auch nicht nur an Sachen UFOs unterwegs, muss man ja auch sagen.
Ja, du hast da ein relativ breites Spektrum. Und dann zwischendurch gibt es ja auch noch die Robflections, wo du ja auch tagesaktuelle Dinge behandelst und besprichst. Und dann natürlich das Exo-Magazin, auf das wir dann eh noch gegen Ende noch kurz zu sprechen kommen. Da gibt es ja auch ein paar Highlights, die da auf uns zukommen oder auf die Abonnenten zukommen. Nun, seit 9 Jahren jagst du den deutschen UFO-Akten hinterher. Es gibt, wie eure Recherchen ergeben hat, in 21 Ländern gab es Nachforschungen des Militärs, wo mit größter Wahrscheinlichkeit Akten angelegt wurden. In 5 Ländern gibt es sogar Forschungsbehörden. Ich weiß nicht, ob da jetzt England noch mitgezählt ist, dann wären es nur mehr 4, weil die ja 2013 das angeblich eingestellt haben.
Nein, die gehören nicht dazu.
Die gehören nicht dazu. Ist schon interessant für ein Phänomen, das es nach Meinung vieler eigentlich gar nicht gibt oder gar nicht geben sollte, wie auch immer. Und dann gab es da der Auslöser eigentlich für deine Recherchen von deutschen UFO-Akten war diese Resolution 33426, glaube ich, wo es dann eine Ausarbeitung gab, die von einer CDU-Abgeordneten angestoßen wurde. Aber erzähl doch vielleicht nochmal kurz, wie es dazu kam, obwohl das vielleicht viele schon wissen, aber nur für die, die es noch nicht wissen.
Also mein Auslöser, den deutschen UFO-Akten hinterher zu jagen, war eigentlich nicht diese Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste, die ja viel später kam, sondern dass ich Zeit hatte, die Pressekonferenz des Disclosure Project von 2001 komplett auf Deutsch zu untertiteln und mir die Zeit auch genommen habe, weil ich einfach mal wirklich Wort für Wort genau wissen wollte, was die Leute da sagen, um Zeit zu haben, das nachzuvollziehen und so. Und das hat mich einfach restlos davon überzeugt, dass es Militärs gibt, die einfach viel, viel mehr über das UFO-Phänomen wissen, als wir so allgemein annehmen. Und so ist es dann, sage ich mal, über Umwege dazu gekommen, dass ich dann Exopolitik Deutschland gegründet habe. Und da war natürlich von Anfang an die große Frage, warum gibt es das hier in Deutschland nicht? Warum wird hier in Deutschland so getan, als gäbe es UFOs irgendwie nur in amerikanischen Hollywood-Filmen und sonst nirgendwo? Und das ist natürlich eine spannende Frage, denn wenn es in 21 Ländern UFO-Akten gibt und in 5 Ländern UFO-Untersuchungsbehörden, fragt man sich, was ist da los? Ja, machen die UFOs einen großen Bogen um Deutschland und warum? Was haben die Deutschen verbrochen? Ja, oh, keiner kommt uns besuchen, so. Und so habe ich dann eben angefangen, mich da rein zu begeben. Und es gab ja nun auch schon einige Akten, die bekannt waren, also sehr, sehr wenige. Es war zum Beispiel bekannt, dass die CIA Akten hatte von einer Sichtung eines Thüringer Bürgermeisters, der nach West-Berlin geflüchtet war in den 50er Jahren, zusammen mit seiner Tochter Gabriella und dann im Wald ein gelandetes Objekt gesehen haben will. Das sind allerdings unbestätigte Informationen, aber immerhin gab es diese Akten. Dann gab es von der Stasi UFO-Akten. Das war also auch schon ziemlich früh bekannt geworden, dass die Stasi UFO-Akten hatte. Wobei ich glaube, dass die Akten, die bis jetzt bekannt sind, das ist also wirklich nur, ich glaube, 3-4 Seiten oder so mit völlig belanglosen Informationen, dass es nur die Spitze des Eisbergs ist, denn ich nehme mal an, in der DDR war es wohl genauso, wie es jetzt in der BRD auch sein wird, dass die wirklich interessanten Fälle dem großen Bruder übergeben werden, ja. Das war also schon bekannt. Und was mich also interessiert hat, war vor allem, es gab ja 1978 eben diese Entscheidung der Vereinten Nationen, die entschlossen hat, oder die, also wo die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen hat, dass Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen doch eingeladen werden, ihre Erkenntnisse über UFOs und außerirdisches Leben an den UNO-Generalsekretär zu übermitteln. Also UFO-Forschung auf nationaler Ebene zu betreiben und diese Informationen an die UNO weiterzuleiten. Und das ist natürlich eine interessante Frage, welche Mitgliedstaaten dann dieser Aufforderung gefolgt sind. Und Deutschland schien nicht dabei gewesen zu sein. Und dem bin ich halt nachgestiegen. Und so kam es dann zu dieser Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste.
Das Interessante ist ja auch, dass ursprünglich ja, das ist von Grenada, glaube ich, eingebracht worden, dieser Antrag. Ne?
Ja, genau. Von Sir Eric Gary.
Genau. Und gut, kann man sagen, ja, in der Kleinstadt. Der ursprüngliche Vorschlag für diesen Entscheid oder diese Resolution war ja, dass eine Untersuchungsbehörde auf Ebene der UNO aufgehängt wird. Und dann gab es zwei Staaten, die dagegen interveniert haben, vor allem die USA, nicht weiter überraschend, aber auch Österreich.
Österreich, ganz genau. Österreich.
Aber warum?
Hat mitgemacht.
Warum? Was glaubst du, was für ein Problem hat Österreich damit, dass die UNO UFOs erforscht?
Also dass Österreich dabei, bei den Ländern dabei war, die sich da ganz vorn angestellt haben, dagegen zu stimmen, das kann ich mir nur damit erklären. Also das geht ja aus den Akten hervor, die die Briten veröffentlicht haben, das gehört zu den UFO-Akten, die vor ein paar Jahren veröffentlicht haben, da geht das daraus hervor. Und ich kann mir nur vorstellen, dass die Österreicher, ohne jetzt den Österreichern zu nahe treten zu wollen, aber man hat eben schon da auch den Eindruck gehabt, dass Österreich sich ein bisschen auf der internationalen Ebene beweisen will als ein zuverlässiger Partner der Amerikaner. Ich meine, es war ja damals ein Blocksystem, Blockstaatensystem ist ja eigentlich heute auch noch. Da gab es den Ostblock und den Westblock und dann gab es noch ein paar blockfreie Staaten. Und man kann ja jetzt über Österreich denken, was man will, aber Österreich gehörte jedenfalls nicht dazu, zu den blockfreien Staaten. Ich weiß nicht, wie du das siehst, oder schieße ich da jetzt völlig daneben?
Nein, ich sehe Österreich schon als neutrales Land, aber okay, kann man natürlich anderer Meinung sein, aber lustig ist auch, dass damals ja ein Österreicher der UNO-Generalsekretär auch war, der gute alte Herr Waldheim, dessen Pferd bei der SA genau. war, angeblich.
Es gibt übrigens auch noch, was ich noch kurz sagen will, es gibt übrigens auch Akten vom österreichischen Staatsarchiv. Ich habe da vor Jahren angefragt, 2012 glaube ich war das schon, und die Direktion des Archivs der Österreichischen Republik hat mir mitgeteilt, dass sie keine Akten im österreichischen Staatsarchiv haben, aber dass es einen Bestand noch bei der österreichischen Vertretung bei der UNO in New York gibt.
Bestand an was?
An Akten. An Akten. Und dass die Akten aber noch nicht abgetreten wurden ans österreichische Staatsarchiv und aller Voraussicht nach noch in New York lagern. Und ich kann ja jetzt auch mal kurz hier die Abteilung nennen. Man soll sich für diesbezügliche Fragen an die Abteilung Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Abteilung 6-8, wenden, die hätte da weitere Informationen. Da könnte man zumindest vielleicht dafür sorgen, dass diese Akten dann doch noch irgendwie mal öffentlich werden. Also es ist schon wirklich erstaunlich, dass die Akten immer noch nicht öffentlich sind.
Akten also, zu dieser Grenada-Geschichte damals?
Ganz genau. Also es lohnt sich da vielleicht wirklich auch mal nachzuhaken nochmal, wenn einer der Hörer dazu Lust hat, würde mich auch interessieren, wenn das einer von euch macht, bitte sagt mir mal Bescheid, was dabei rausgekommen ist. Also Ich habe da jetzt schon mehrfach angefragt beim österreichischen Staatsarchiv und ich komme da jetzt nicht weiter, aber die letzte Nachfrage, das ist schon ein paar Jahre her. Ich bin ja auch sowieso viel in Staatsarchiven unterwegs und so, also
es gab
eben gerade.
Ja, es gibt auch in der österreichischen Nationalbibliothek, da können wir später noch sprechen, das hat mir ein Hörer gemailt, da gibt es auch Akten, die man sogar da offenbar einsehen kann. Aber das Interessante ist ja auch, damals war ja auch ein Österreicher der Vorsitzende der Weltraumkommission, glaube ich, oder so ähnlich heißt das, der UNO. Und das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, ist, dass man halt keine Lust hatte oder dass man Angst hatte, dass wenn da jetzt eine Untersuchungsbehörde ist, dass man dann die ganze Zeit zugemüllt wird mit irgendwelchen UFO-Fällen, die meisten professionellen Astronomen eben für einen Schmarrn halten. Und
nein, es ging ja eigentlich genau darum, dass man das UFO-Phänomen möglichst nicht auf der großen politischen Bühne haben wollte. Also wenn man denn die Astrophysiker gehört hätte, man hatte ja auch Jacques Vallée da und so und J. Allen Hynek, die waren ja alle da bei den Vereinten Nationen und haben dort ihre Informationen über das UFO-Phänomen präsentiert und daraus ging ja eindeutig hervor, dass es ein reales Phänomen ist und dass es lächerlich ist, das lächerlich zu finden. Aber gerade deshalb ist es ja auch so schwierig für die, sage ich mal, damals und auch heute noch Machthabenden, sich mit dem UFO-Phänomen auseinanderzusetzen, denn solange das in dieser lächerlichen Ecke ist, Hollywood und so weiter, Hollywood und Co., lässt sich das behandeln und man weiß, wie man damit umgehen kann, denn es ist ja, man darf ja nicht vergessen, es ist ja ein völlig unvorhersehbares, unberechenbares Phänomen. Es könnte sich jederzeit zeigen. Es hat sich in der Geschichte, wenn man zurückschaut, hat es sich ja auch bei Schlüsselmomenten der Geschichte gezeigt, wie zum Beispiel 1990 bei der belgischen UFO-Welle in einem Land, wo der Hauptsitz der NATO war, aber eben auch der Hauptsitz der Europäischen Gemeinschaft damals, zu einer Zeit, als die Grenze zwischen Ost und West zu bröckeln begann. Oder schon gebröckelt hat. Also da kann man ja eigentlich auch anfangen, sich Fragen zu stellen. Ja? Und das sind aber eben genau solche Momente, denke ich, die man verhindern wollte, dass man das UFO-Phänomen möglichst als politischen Faktor ausklammert, weiterhin aus der Situation, aus der politischen Gemengelage, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Amerikaner spätestens seit Mitte der 1950er Jahre mit Hilfe der Geheimdienste, und das klingt jetzt wie eine Verschwörungstheorie, aber das ist alles mit Akten belegt, große Anstrengungen unternommen haben, um das aufkommende Interesse der Bevölkerungen in Ost und West an UFOs möglichst gering zu halten. So, und da passte natürlich diese Initiative von Sir Eric Gary, da 1978 UFOs auf die große Bühne der Weltpolitik zu installieren, da überhaupt gar nicht in den Kram. Und da hat man natürlich alles getan, um das zu verhindern. Und ich habe hier auch Akten vom Deutschen Auswärtigen Amt, wo die dann, ich blätter hier gerade drin, wo die dann sagen, ich habe hier zum Beispiel ich habe auch schon mal daraus zitiert, Telegramm ans Auswärtige Amt in Bonn und da wird geschrieben hier, ich gucke gerade, wo das Datum ist, 28. November 78, also kurz vor der Verabschiedung dieser Resolution. Die Delegation Grenadas hat am 27.11.78 im SPC einen Resolutionsentwurf, also im Special Politics Committee heißt es, glaube ich, einen Resolutionsentwurf zu UFOs eingebracht, der sich zur Errichtung einer VN-Agentur zur Erforschung des UFO-Phänomens ausspricht. Im Unterschied zum Resolutionsentwurf des Vorjahres, also die hatten das 1977 auch schon mal gefordert, ja, fordert diesjähriger Entwurf zusätzlich die Bildung einer Expertengruppe, die unter der Aufsicht des Weltraumausschusses den Rahmen entsprechender VN-betreuter Forschungsarbeiten zum UFO-Phänomen festlegen soll. Und dann heißt es hier drin, von weiterreichenden Implikationen des Resolutionsentwurfs ganz abgesehen, ist dieser Verweis auf den Weltraumausschuss bedenklich, da er ein Drängen Grenadas auf Mitgliedschaft im Weltraumausschuss und damit dessen ständige Belastung durch die UFO-Frage nach sich zöge. Also das geht in die Richtung, was du gesagt hast.
Ja, und dann, das kann ich mir schon vorstellen. Weil, ja, es kann ja lästig sein. Ich meine, come on, du weißt das selbst ganz genau. Ich meine, da kommen schon schräge Sachen daher, ne, mit denen man jetzt als Wissenschaftler dann sich schwer tut. Ne?
Dann ging es natürlich auch um die Finanzierung und so weiter, wobei die Finanzierung dieses Expertenkomitees ja eigentlich nie ein Problem war. Die wollten ja eigentlich bloß 2-3 Leute. Ich habe ja auch ein Interview gemacht mit Lee Spiegel, der damals mit Sir Eric Gary an dieser Ausarbeitung gearbeitet hat, die dann den Vereinten Nationen präsentiert worden ist. Der hat da auch ein Hörspiel auf Schallplatte rausgebracht. Lee Spiegel ist dieser amerikanische Journalist, der jetzt für die Huffington Post tätig ist. Es gibt da auch auf YouTube auch ein langes Interview mit ihm, wo wir darüber reden und auch diese Akten da besprechen und so weiter. Es ist ganz interessant, seine Version zu hören und die Version, die hier in diesen Akten steht, um das zu vergleichen. Also hier steht, das SPC wird die Behandlung des Items voraussichtlich noch in dieser Woche abschließen. Bis dahin werden die USA und Österreich versuchen, Grenada zu einer Zurücknahme des Resolutionsentwurfs zu bewegen und für die allgemeine Deklaration zu gewinnen, die interessierte Länder zur Mitarbeit in einem von den VN unabhängigen Gremium zur Erforschung der UFOs einlädt. So ähnlich ist es ja dann auch. Zumindest also sehr deutlich abgeschwächt worden.
Aber in der Resolution, die dann eben in abgeschwächter und veränderter Form, also man hat es dann auf die Staaten ausgekommen. Also wer will, der kann halt, ne? So quasi. Aber in dieser Resolution, was ich dann auch wieder interessant fand, ist, dass man also das UFO-Phänomen ganz eindeutig mit der möglichen Präsenz Außerirdischer zusammen, also da wird sogar gesagt, also zur Erforschung von UFOs und Außerirdischen. Und was mich dann irgendwie wundert, warum, weil ich bin ja jemand, der immer so ein bisschen anmahnt, dass man das nicht gleichsetzen soll, sondern dass das eher hinderlich ist. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich glaube, man sollte wirklich einmal ganz sich den Kopf freimachen und sagen, okay, wir sehen Objekte, die wir nicht identifizieren können, die eine exotische Technologie verwenden. Und dann gibt es auch Nahbegegnungen, aber was das dann wirklich ist, wissen wir eben nicht. Ich meine, das Argument, ja, was soll sonst sein, also Außerirdische, das finde ich halt sehr schwach. Aber dass dann auch die UNO das in einem Atemzug nennt, das habe ich irgendwie interessant gefunden.
Naja, die UNO nicht.
Oder diese Resolution.
Sie bezeichnen ja nur, der Resolutionsentwurf ist ja von Grenada eingebracht worden und die sagen zur Untersuchung von UFOs und außerirdischem Leben, glaube ich. Ja.
Ja, aber sie haben das dann
abgesehen. Und das geht natürlich auf... Ich gucke mal gerade, wo diese Resolution, wie der Resolutionsentwurf dann am Ende hieß. Gut, das finde ich jetzt auf Anhieb nicht hier. Also ich habe das hier alles.
Ich bilde mir ein, dass wirklich dieser Satz dann da in einem Zitat, das ich glaube ich eh bei dir auf einem Artikel gelesen habe, oder weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo, dass wirklich also das in einem Satz genannt wurde. Und das finde ich ein bisschen vorschnell, vor allem wenn das jetzt quasi ein Statement von der UNO war, das dann quasi angenommen wurde von den Mitgliedern.
Ja, also zurück zu der eigentlichen Sache. Du hast natürlich völlig recht. Also UFOs und Außerirdische gleichzusetzen ist natürlich Blödsinn. Man muss aber dazu Folgendes einschränkend sagen. Und zwar die Experten, die hier bei den Vereinten Nationen gesprochen haben. Und ich habe hier gerade das Foto da liegen. Astronaut Gordon Cooper, Dr. Jacques Vallée, Dr. Claude Poher vom Centre National de la Recherche Scientifique, also von der französischen staatlichen Forschungsinstitut, ja, der Astronom J. Allen Hynek, der Premierminister Sir Eric Gary, Kurt Waldheim, der österreichische damalige UNO-Vorsitzende, Morten Gleisner, Special Political Committee und dann noch Marvin Robinson vom Outer Space Committee, Producer E. Lee Spiegel und dann noch 2 andere Leute. Also das waren Experten und wenn die über UFOs geredet haben, dann haben die wirklich über das UFO-Phänomen im engeren Sinne gesprochen. Also da geht es wirklich um Flugscheiben oder um irgendwelche technisch anmutenden Apparate, die ganz eindeutige physikalische Wechselwirkungen hinterlassen haben. Also nicht einfach nur irgendeine Erscheinung, sondern wirklich Sachen, die Landespuren hinterlassen haben und
ja,
sowas.
Gut, aber
es gibt ja wirklich Fälle auch in Frankreich und so weiter. Das sind ja Fälle, wo man einfach sagen muss, ja, was steckt denn nun dahinter? Also was ist denn nun, ich meine, in Brasilien hatten wir die offizielle UFO-Nacht Brasiliens 1986, das war dann 8 Jahre später, wo das selbst das Militär dann gesagt hat, also die Dinger sind uns hinterhergeflogen und haben uns begleitet und so weiter. Also da müssen wir einfach von Intelligenz ausgehen, dass die intelligent gesteuert worden sind und dürfen wir auch nicht den Kometa-Report aus Frankreich vergessen, wo die sagen, das ist eine Intelligenz hinter dem Phänomen und so weiter. Das ist das, was die mit dem UFO-Phänomen bezeichnet haben. Aber heutzutage ist natürlich so, dass das Wort UFO für alles Mögliche verwendet wird, was es ja eigentlich auch Ja, wie soll man sagen? Da kommen wir vielleicht später im Laufe der Sendung noch hin. Ja, der Feind in deinem Kopf. der Grund, warum überhaupt das Wort UFO eingeführt worden ist, ja, um es möglichst alles zu verwässern und so weiter. Und jetzt ist eben jedes Licht, jeder Lichtpunkt, der sich scheinbar seltsam verhält, ist dann gleich ein UFO und so weiter. Ja, und das ist natürlich Quatsch, das mit Außerirdischen in Verbindung zu bringen. Und das behindert natürlich die pragmatische Analyse dessen, was da passiert ist. Da gebe ich dir völlig recht.
Ja. Ich würde es abgeschwächt sagen. Es ist nicht Quatsch, das damit in Verbindung zu bringen. Man kann es ruhig in Verbindung bringen, um Gottes Willen. Also die extraterrestre Hypothese ist natürlich nach wie vor ein heißes Eisen. Aber es gleichzusetzen ist komplett kontraproduktiv. Und also auch, ich meine schon auch das Phänomen im engeren Sinne, wo also tatsächliche technische Objekte, diese berühmten Scheiben gesehen werden. Aber wie gesagt, auch dieser, ich weiß nicht, ob du den Anfang der Sendung gehört hast, also dieser Leserbrief, wo dann jemand, oder Lesermail, wo dann jemand dieses Objekt stehen sieht und dann durch die Fenster Silhouetten von Personen oder Figuren sieht, die offenbar Helme getragen haben, das müssen keine Außerirdischen sein. Ich meine, es ist zwar, ich meine, wenn man so weit geht und sagt, naja, es könnte sein, dass uns Außerirdische besuchen, dann sollte man auch so weit gehen. Ja, aber es könnte auch sein, dass es exotische Technologien gibt, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Und mit denen halt manche herumspielen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit natürlich auch so, klar.
Und deshalb vermischt sich das alles. Und wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allen möglichen Triggern, die zu diesem Phänomen führen, aber okay.
Ja, natürlich. Es gibt ja auch gar nicht das Phänomen. Das ist ja auch immer, es wird ja auch immer so gesagt, das UFO. Wie sehen denn die Außerirdischen aus und so weiter? Und das ist ja wirklich der große anthropozentrische Irrtum, dem wir da ständig anheimfallen, dass wir glauben, wir können uns dem UFO und außerirdischen Thema so nähern, wie wir uns einer Mikrobe auf einem Objektträger unter einem Mikroskop nähern, dass wir da einfach das Ding da drauf packen und das unter das Mikroskop schieben und dann gucken, was es ist, und dann sehen wir, was es ist. Also was uns sozusagen in der übermächtigen Position betrachtet und wir annehmen, wir sind erhaben über alles, was wir da beobachten. Und wir sind aber eigentlich die Mikrobe auf dem Objektträger unter dem Mikroskop, wenn wir von den UFOs und den Außerirdischen reden. Ja, es ist ganz sicher so, das ist ja gar keine Frage, denn wir sind dieser winzige kleine blaue Planet und wir werden von den unterschiedlichsten Richtungen, also ich rede jetzt mal nur rein hypothetisch, ja, rein hypothetisch ist es so, dass wir von den unterschiedlichsten Spezies mit den unterschiedlichsten Motiven und Evolutionsstadien in den unterschiedlichsten Fluggeräten an den unterschiedlichsten Orten der Welt hier besucht werden könnten. Und tatsächlich ist es auch so, dass es unzählige Beschreibungen von irgendwelchen UFOs gibt, groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, Licht, fest. Also du hast einfach alles dabei und das Gleiche gilt auch für Beschreibungen von irgendwelchen Wesen, die da gesehen worden sein sollen. Also ja, und es ist halt, deswegen macht es eben auch keinen Sinn, wenn man das so betrachtet wie ja, die UFOs, ja, die Außerirdischen. Da gab es, ich weiß nicht, ob du Lust hast, darüber zu reden, aber da gab es ja auf dem Bayerischen Rundfunk und dann auch beim Deutschlandfunk jetzt so ein Radio-Feature.
Genau, ja.
Wo man sich damit beschäftigt hat.
Ich hab's gehört. Du warst da auch einer der Protagonisten. Du warst so quasi der etwas abgespacete Exopolitiker, der dann halt auch was sagen darf. So ein bisschen ist es mir vorkommen. Das ist jetzt auch meine Kritik an dem Beitrag. Aber ja, erzähl, was ist dein...
Ja, also außer mir waren noch eine Astrophysikerin und eine Planetenforscherin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin Gäste. Und was ich sehr, sehr spannend fand, zwei Bundeswehroffiziere aus dem Weltraumlagezentrum der Bundeswehr in Uedem am Niederrhein. Und dieses Weltraumlagezentrum, warum das wichtig ist, dass es in Uedem am Niederrhein ist, das sage ich dann gleich noch. Und wir haben also mehrere interessante Sachen daraus gelernt. Also das ganze Feature wurde gemacht, also es ist so zustande gekommen, Thomas Palzer vom Bayerischen Rundfunk hat mich im Januar angerufen und gesagt, er hat da die Idee, ein Radio-Feature zu machen, so wie Krieg der Welten von Orson, oder war es H.G. Wells? Ich bringe die immer durcheinander.
Ich auch, ja. Ich weiß nicht.
Einer der Wells.
Ein Wells.
Einer der Wells Brothers, ja. Bro. Ja. So, und ob ich nicht Lust hätte mitzumachen, oder es würde, er würde das wirklich versuchen, das so zu machen, dass es wirklich so klingt, als würde es da wirklich gerade passieren, während die Live-Sendung da läuft. Und da habe ich gesagt, ja super, da bin ich dabei, finde ich spitze. Und er hat mir dann noch einen Cicero-Artikel von sich geschickt und so. Das hat mich dann restlos überzeugt, dass ich da mitmachen sollte. Und es war wirklich ein Riesenspaß. Und haben wir das aufgenommen dann beim MDR hier in Leipzig. Und was ich bei der Aufzeichnung natürlich gar nicht gehört habe und dann erst später in dem Feature gehört habe, war ja, dass diese beiden Bundeswehroffiziere dabei waren, die äußerst interessante Sachen gesagt haben. Die wurden zum Beispiel gefragt, gibt es eine Strategie der Bundesregierung für diesen Fall? Und da haben die gesagt, nö, bislang nicht, da hat bisher keiner ernsthaft darüber nachgedacht. Und das finde ich ein bemerkenswertes Statement, denn ich halte es, sagen wir mal vorsichtig gesagt, für überdenkenswert, dass sich darüber keiner ernsthaft Gedanken gemacht hat bis jetzt, denn Uedern in diesem Zentrum, da wo das Weltraumlagezentrum ist, da befindet sich auch das Nationale Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum, NLFZ, und das ist den Recherchen von Alexander Knörr von der DGUFO und auch Luc Bürgin vom Mysteries Magazin zufolge die deutsche UFO-Meldestelle schlechthin. Es ist die inoffizielle Stelle, wo Sichtungsberichte von Polizisten und Militärs eingehen, die etwas Seltsames im Luftraum beobachtet haben. Und es ist ja auch völlig klar, warum. Weil dieses Zentrum für Sicherheit im Luftraum zuständig ist für die Sicherheit im Luftraum. Und die müssen also Zwischenfälle untersuchen, die da möglicherweise stattgefunden haben, um zu sehen, ob es irgendwelche Auswirkungen eben hat auf die Sicherheit im Luftraum. So, und wie ich aus sicherer Quelle weiß, bestätigt das Bundesverteidigungsministerium auch, dass die UFO-Meldungen bei dem NLFZ eingehen, also auflaufen. Aber ein Sprecher des NLFZ hätte dann gesagt, dass diese UFO-Meldungen sofort im Papierkorb landen. Die würde keiner ernst nehmen, die werden nicht mal angeguckt, die landen gleich im Papierkorb.
Und das ist fahrlässig.
Das ist fahrlässig oder einfach schlicht gelogen, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es wie in vielen anderen Ländern auch da einfach Geheimhaltungsregeln gibt. Ich meine, wir wissen von der BND-Akte, es gibt ja, der Bundesnachrichtendienst hat ja auch UFO-Forschung gemacht, das haben wir vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Diese Akten hat Andreas Müller zum ersten Mal einsehen können und darüber groß und breit auf seiner Webseite Grenzwissenschaft aktuell berichtet. Und ich habe sie jetzt auch und habe auch darüber ein Video gemacht und so weiter. Und daraus geht ja eindeutig hervor, dass also UFO-Sichtungen, UFO-Akten existieren und dass die vom Geheimdienst natürlich in Deutschland genauso gemacht werden wie in anderen Ländern auch und dass die unter Geheimhaltung fallen. Und wenn natürlich etwas geheim ist, dann ist es auch legitim, das abzustreiten und zu lügen, um die Existenz zu verschleiern. Das ist halt so. Ja. Zumal, und das ist die andere interessante Sache, die wir gelernt haben aus dieser aus diesem Feature, die haben gesagt, dass sie eng mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Die USA würden den gesamten erdnahen Raum mit einem engen Sensornetz aus Teleskopen und Radar überwachen und könnten dann also solche Objekte wahrnehmen. Und das wissen wir ja auch, das NORAD, das North American Air Defense Command heißt es, glaube ich, dass die tatsächlich, so wie das Weltraumlagezentrum, die gesamte Erde ringsrum kontrollieren und sämtliche Objekte, die da ein- und ausfliegen, unter Kontrolle haben. Die sagen, ja, also wir, und das war jetzt die dritte interessante Sache, die ich erfahren habe, sie haben immer wieder betont, dass sie, ja, wenn sie also von außerirdischem Leben Wind bekommen würden, dann würden sie selbstverständlich sofort die deutsche Bevölkerung darüber informieren. Ja, und da habe ich dann, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich sag mal so, ich bin unter den Kollegen, die an dem Feature beteiligt waren, nicht der Einzige, dem das als ein amüsantes Statement aufgefallen ist, ja. Denn die Situation sieht ja eigentlich völlig anders aus. Und interessant war auch der Standpunkt der Astrophysikerin und der Planetenforscherin, als ich dann zu Wort gekommen war, und ich habe ja eigentlich nichts weiter gemacht als ein paar UFO-Fälle aufgezählt in der Sendung. Da haben die dann gesagt, naja, also das ist ja völlig, das halten sie ja für die unwahrscheinlichste aller Vorstellungen, dass die Außerirdischen schon da wären. Das ist ja total menschlich gedacht, sagen die. Und die Begründung dafür, warum das so menschlich gedacht ist, dass es so absurd ist, ja, ist, warum sollten die Außerirdischen tausende Lichtjahre zurücklegen, um dann hier zu sein und vielleicht sogar unerkannt unter uns zu leben? Also sie sagen, es ist das, was ich gesagt habe, ist eine total viel zu menschenzentrierte Vorstellung und die unwahrscheinlichste von allen. Denn warum sollten die Außerirdischen denn tausende Lichtjahre zurücklegen, nur um dann unerkannt unter uns zu leben? Und ich finde, das ist eine sehr amüsante anthropozentrische Spiegelung. Denn eigentlich ist ja die ganze Frage nach den Motiven der Besucher, warum, was die hierher bringt, was die möglicherweise im Schilde führen und so weiter, das ist ja eigentlich die Sache, über die wir uns überhaupt gar keine Gedanken machen brauchen, weil das möglicherweise aufgrund von irgendwelchen Zusammenhängen zustande kommt, die wir aufgrund unseres beschränkten Intellekts überhaupt nicht in der Lage sind zu verstehen. Ich meine, die könnten uns in ihrer Evolution Millionen oder Milliarden Jahre voraus sein. Und da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren, warum sollten die denn tausende Lichtjahre zurücklegen? Also das ist das, was die da gesagt haben, finde ich derart absurd, dass ich das einfach nochmal kurz ansprechen wollte. Denn die größte Frage, also es ist deshalb absurd, weil es gibt einfach viele, viele Fakten, die dagegen sprechen. Die erste Sache ist ja, wer sagt denn schon, dass für Außerirdische tausend Lichtjahre so weit ist wie für uns? Und zweitens, wer sagt denn schon, dass die Außerirdischen überhaupt tausend Lichtjahre weit weg sind? Wer sagt denn, dass sie nicht möglicherweise nur 4,24 Lichtjahre entfernt sind?
Oder 3,9 oder so, was Proxima Centauri entfernt ist. Und darum geht es übrigens in der nächsten Sendung. Da ist Helmut Lammer zu Gast. Aber wer sagt denn überhaupt, dass Außerirdische unter uns leben sollen, außer der Herr Jacobs?
Oh, da kenne ich eine ganze Reihe von Leuten, die das sagen. Ja, ja klar. Also, sagen wir mal so, das ist natürlich eine Sache, die kann man nicht ernsthaft verteidigen. Also es gibt ich habe dazu meine Ansichten, aber das ist nichts, wo ich sagen würde, dass das belastbar ist. Ja, ich sag mal so, was sicher belegbar ist das große Interesse von Militärs und Geheimdiensten am UFO-Phänomen und die Tatsache, dass sie Assoziationen mit außerirdischen Lebensformen dabei verfolgt haben und dass das für die also auch tatsächlich eine Spur ist, die sie da verfolgen. Aber ob die jetzt wirklich schon unter uns leben und so weiter, also dazu irgendwelche Dokumente zu finden, die oder irgendwas, also das ist ja genau, in welchem Archiv willst du denn da gucken?
Ah, du findest sicher.
Also selbst bei der BND-Akte. Selbst bei der BND-Akte, und da geht es ja wirklich nur um unidentifizierte Objekte entlang der innerdeutschen Grenze, ja, das sind alle drei Seiten, sind Seiten entnommen. Also die ganze Akte ist, wie gesagt, geheim. Man kann die sich nur angucken, wenn man eine Ausnahmegenehmigung bekommt. Die bekommt man aber in der Regel. Und dann, selbst dann, werden aber noch alle paar Seiten sind dann Dokumente entnommen mit einer Geheimhaltungsfrist bis 2063 oder so, ja. Und da fragst du dich, hey, hallo, was ist denn hier? Warum sollte wegen irgend sowas, was da gesehen worden ist und so weiter. Aber die nehmen das eben sehr ernst. Also ja, die Geheimhaltung ist bis heute sehr präsent.
Ja, ziemlich. Und trotzdem jetzt, um noch einmal zurück oder wieder mehr zurückzukommen zum eigentlichen Thema, nämlich UFO-Akten. Eines der Dinge, denen du eben nachgejagt bist, war eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes aufgrund einer Anfrage der CDU-Abgeordneten Gitta Connemann, glaube ich heißt die Frau. Und am 25.06.2015 wurde dieser Prozess gewonnen. Da hat ein weiterer UFO-Enthusiast, der Herr Reitmeier, der hat da einfach geklagt, weil er die auch sehen wollte. Du hast da darüber ja schon im Jahr 2010 berichtet, das habe ich auch verlinkt, da gibt es ein recht interessantes Video, einen Vortrag von dir, einen wie immer sehr gut gehaltenen Vortrag von dir über diese Ausarbeitung. Damals konntest du nur zitieren, das hast du sehr ausgiebig getan. Mittlerweile, nachdem dieser Entscheid des obersten Bundesverwaltungsgerichts gefallen ist, müssen ja alle diese und auch alle anderen Ausarbeitungen des wissenschaftlichen Dienstes freigegeben werden. Man kann sich da also nicht hinter dem Copyright oder sonstigen absurden Dingen verstecken. Und die Frage ist jetzt, was steht denn dann noch alles drinnen? Gibt's da irgendwas, das du jetzt noch nicht zitiert hast oder das du sonst irgendwie noch einmal erwähnenswert findest, das in dieser Ausarbeitung zu finden ist? Ich habe auch schon mal zitiert, jetzt am Anfang dieser Sendung draus. Aber du kennst ja die gesamte Ausarbeitung.
Ja, die gesamte Ausarbeitung ist natürlich jetzt auch schon bei den Kollegen von netzpolitik.org online, und vielleicht hätte ich sie auch schon einfach direkt nach dem Urteil online stellen sollen, noch bevor der Bundestag sie rausgegeben hat. Die hätten mir dann sowieso nichts mehr können, sozusagen. Es ist ja so, dass für die Presse war es ein bisschen schwierig, über diese Akte und über diesen ganzen Prozess zu berichten, weil einerseits wollten sie gerne das darstellen, als wäre das die Geheimakte des Bundestages und die Bundesregierung, oder der Bundestag verbirgt uns, was sie wirklich wissen über die Außerirdischen, und andererseits war es aber so, dass ich ja schon wusste, was in dieser Akte steht, weil diese Akte, weil diese sogenannte Akte ist ja überhaupt erst für mich ausgearbeitet worden, dankenswerterweise beauftragt von der CDU-Abgeordneten Gitta Connemann. Inzwischen kann man ja den Namen wieder sagen. Ich habe das während jetzt dieser Prozess lief und es nicht so ganz klar war, in welche Richtung das ging, auch vermieden, ihren Namen in der Öffentlichkeit zu sagen, einfach weil ich denke, dass die Frau sich da in ein Haifischbecken begeben hat, ohne dass sie wusste, wo sie da reinspringt, als sie diese Akte an mich geschickt hat, was sie gar nicht hätte tun dürfen.
Oh,
aber aber die Geschichte gibt ihr recht, also ist ja so, ja. Die Geschichte gibt ihr recht. Sie hat völlig legal gehandelt, im Nachhinein betrachtet, und das ist wirklich ein dankenswerter Beitrag zur Informationsfreiheit, den sie da geleistet hat. So, und in dieser Akte selbst steht natürlich nicht das große UFO-Geheimnis Deutschlands drin. Da steht nur drin, dass die Experten von den wissenschaftlichen Diensten mutmaßen, dass deutsche Behörden sich, wenn man sich die internationale Lage anguckt, und da haben die nur Frankreich und Großbritannien angeguckt und nicht die 19 anderen Länder, von denen ich auch noch weiß, dass es eben sehr wahrscheinlich ist, dass sich deutsche Behörden auch mit UFOs beschäftigt haben. Und wie sich ja dann rausgestellt hat, war das auch so. Also dieses Papier, diese Aussage vom wissenschaftlichen Dienst hat mir auch, sage ich mal, bei meinen Recherchen ein bisschen Dampf gegeben, mich da noch mehr umzutun und zu gucken, was es da noch so gibt, ja. Ja, und also in dieser Ausarbeitung selber ist jetzt eigentlich nichts weiter zu finden, aber ich habe natürlich gehofft, dass vielleicht unter den vielen anderen Ausarbeitungen des wissenschaftlichen Dienstes noch das eine oder andere über UFOs zu finden ist. Und ich habe, und das will ich vielleicht auch mal kurz erzählen, was ich da gemacht habe seitdem. Ich habe gleich am 25. Juni eine Anfrage an den Bundestag gestellt und wollte wissen, ich guck mal gerade, ob ich mir das hier aufgeschrieben habe. Wollte eine Übersicht über alle Ausarbeitungen haben, die es da so gab, ja. Und das haben die mir tatsächlich erstmal verweigert. Es hat erstmal Monate gedauert, bis sie geantwortet haben, und dann haben sie mir meine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz, obwohl das Bundesverwaltungsgericht gerade geurteilt hatte, dass alle Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Dienste unter das Informationsfreiheitsgesetz fallen, haben sie mir diesen Wunsch, mir eine Übersicht über die Ausarbeitungen zu schicken, verweigert, und zwar mit der Begründung, dass das ja einer Ausforschung des Behördenhandelns gleich käme, denn die Übersicht mir zu schicken würde ja quasi einer Offenlegung des gesamten Aktenbestandes dieser Behörde gleichkommen.
Um Gottes Willen, wo kommen wir dahin?
Und das sei vom Informationsfreiheitsgesetz nicht gedeckt, und deswegen würden sie meine Informationsfreiheitsgesetzanfrage ablehnen. Und da bin ich natürlich sofort in Widerspruch gegangen. Also da hätte ich dann auch richtig mit Anwalt und so weiter, weil das ist ja wohl wirklich absurd, ja. Denn wie soll ich denn eine Akte von den wissenschaftlichen Diensten anfordern, wenn ich überhaupt nicht weiß, welche Akten es überhaupt gibt? So, und dieser Widerspruch, der ist dann tatsächlich auch erfolgreich gewesen, denn ich war auch nicht der Einzige, der da einen Widerspruch gemacht hatte, sondern andere Kollegen aus dem Informationsfreiheitsbusiness, sag ich mal, die sind auch in Widerspruch gegangen, genau mit derselben Sache. Und es hat dann also nur noch 8 Wochen gedauert oder so, und dann hatte ich also, ich glaube Anfang dieses Jahres einen dicken Briefumschlag im Briefkasten, und da war eine Liste mit den Ausarbeitungen drin. Jetzt muss man sagen, das hat dann 15 Euro Kopierkosten gekostet. Also die sind ja auch nicht in der Lage, einfach mal eine Excel-Tabelle zu schicken per Mail oder so, sondern es muss dann ausgedruckt werden und du musst es dann bezahlen. Ja, also so ist es halt. Und wenn man das dann, das dauert ja auch eine ganze Weile, bis man sich das dann durcharbeitet und durchackert und so weiter. Und vor allem haben die das auch nicht unbedingt in der übersichtlichsten Form mir geliefert, sondern die hatten das geordnet nach den Registriernummern und diese Registriernummern, die bestehen aus einer laufenden Nummer und einer Jahreszahl. Und sie haben es aber nach der laufenden Nummer geordnet und nicht nach der Jahreszahl. Und und dann gibt es da noch eine Nummer, die sich auf die Sektion der wissenschaftlichen Dienste bezieht. Also es gibt mehrere Bereiche da, Außenpolitik und sowas, Europa. Und ich habe mir die Mühe gemacht, das einzuscannen und Text zu erkennen und daraus eine Tabelle zu machen und dann mal so zu gucken. Und es sind sehr viele interessante Sachen drin, von denen ich mir sicherlich auch noch ein paar Sachen kommen lassen werde, also gerade auch so zu TTIP und so weiter. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass in dieser Übersicht, die mir da geschickt haben, immer wieder Nummern fehlten. Also da war zum Beispiel die Nummer 130-13 und dann kam 130-14 und dann kam 132-13, ja. Das heißt also, dass irgendwie die Nummer 131-13 ja irgendwie fehlen musste, ja, weil ich habe ja einfach nur gemutmaßt, wie das mit diesen Nummern da ist und habe mich da auch mit Kollegen beraten habe die gefragt, kann das sein, dass die da in dieser Übersicht, die hier angeblich vollständig sein soll, dass die da einfach Ausarbeitungen rausgelassen haben, obwohl sie aber eigentlich verpflichtet sind, die mit zu nennen? Und da haben also auch die Kollegen da gesagt, nö, das kann nicht sein. Also das sind höchstens eine Handvoll von Sachen vielleicht irgendwie klassifiziert worden als VS, also als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch oder sowas. Aber das kann keine nennenswerte Anzahl von Ausarbeitungen sein. Naja, und dann habe ich also einfach mal, um rauszukriegen, ob ich wirklich richtig liege mit meiner Vermutung oder ob da einfach eine Lücke in der Registrierung war, habe ich eben einfach mal ins Blaue hinein eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage nach einer dieser Nummern gestellt und habe dann auch Antwort bekommen. Das hat dann wieder Monate gedauert. Das ist halt so, das dauert Monate, bis man da mal Antwort bekommt. Zuerst, dass es geprüft wird, also zuerst, dass sie sich entschuldigen, dass es so lange dauert, dann, dass es geprüft wird, dann, dass sie mir das auf elektronischen Wege nicht übermitteln können, weil da unter Umständen Sachverhalte des Geheimschutzes eine Rolle spielen und dann schließlich nach Monaten dann die Ablehnung wegen Geheimschutz. Die von mir beauftragte Ausarbeitung, die würde also, wenn sie denn öffentlich bekannt würde, das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika gefährden und das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland gefährden und europäische geheime Sachen bekannt geben und was weiß ich und so weiter. Und deswegen sei es auch nicht mal möglich, mir die in Teilen geschwärzt zu übergeben. So, und dann ist mir klar geworden, dass also tatsächlich die fehlenden Nummern in dieser Ausarbeitung oder in dieser Liste der Ausarbeitungen tatsächlich für klassifizierte Ausarbeitungen stehen. Ja, also das ist also nicht nur eine Handvoll von Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Dienste, die da geheim gehalten werden, sondern das ist eine ganze Reihe von Ausarbeitungen. Also habe ich eine Anfrage gestellt, wie viele Ausarbeitungen denn der wissenschaftliche Dienst seit dem Jahr X, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Anfrage war, gemacht hat und wie viele davon klassifiziert wurden. So, und es hat dann wieder Monate gedauert. Monate, und wieder mit diesem üblichen Brief, ja, viele Anfragen, bitten um Geduld und so weiter und dann eine Ablehnung. Meine Anfrage könne aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes nicht positiv beschieden werden, aus dem Grunde, dass die Information, die angefragt wird, ja auch bei der Behörde vorhanden sein muss und eine Aufstellung der klassifizierten Ausarbeitungen, die sei ja gar nicht vorhanden. Denn in den verschiedenen Bereichen, da wären ja sowieso diese Ausarbeitungen alle nicht öffentlich gewesen und deswegen sei eine offizielle Klassifizierung als Geheimdokument ja auch gar nicht in allen Fällen immer erfolgt und so weiter. Und deswegen könnte man das also auch gar nicht so richtig sagen, wie viel da eigentlich geheim sind. So. Und ich finde, das ist auch lächerlich eigentlich, diese Antwort. Denn ein erster Schritt wäre ja mal gewesen, die Ausarbeitung, die mir selber geschickt haben, zu durchforsten nach fehlenden Nummern. Dann hätte man ja schon mal eine Idee, wie viele geheim sind. Oder sehe ich das falsch? Ja, also so sieht man irgendwie, wie die Informationsfreiheit in Deutschland, selbst im Jahr 2016, also 10 Jahre, nachdem das Informationsfreiheitsgesetz eingeführt worden ist, immer noch nach Kräften behindert wird. Und was es also jetzt bei den wissenschaftlichen Diensten noch zu UFOs gibt oder nicht, das lässt sich also bis zum heutigen Tage nicht mit Bestimmtheit sagen.
Ja, und jemand schreibt im Chat, ein Hörer namens Zeitbandit oder eine Hörerin, hier sollte Robert schon merken, dass nur mit einem gespielt wird, reinste Ablenkung.
Naja gut, ich meine, das ist natürlich eine fatalistische Einstellung, ja. Wir können uns hinstellen und sagen, also das höre ich oft, ja. Ja, das sind doch sowieso alles nur Marionetten und es wird doch sowieso alles nur gestellt und ist doch völlig egal, wen wir wählen und so. Und ja gut, man kann sagen, in gewisser Weise scheint einem die Geschichte da ja auch recht zu geben, aber es wäre eine fatalistische Einstellung, das zu sagen. Ich meine, spätestens seit dem Film Die Matrix hört man dann auch immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist außerdem gar nicht alles real und im Übrigen ist die Erde ja auch eine Scheibe, ja, und es wird uns alles so verklickert und wir wissen eigentlich gar nichts und so. Also ich bin schon auch irgendwie ein aufgeklärter Mensch und hoffe, dass ich halt mit Hilfe von solchen Anfragen ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen kann. Und ich bilde mir ein, dass mir das zumindest in der Vergangenheit auch hier und da so ein kleines bisschen schon gelungen ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, aber du hast ja dann, oder verstehe ich das falsch, du hast dann schon noch zwei weitere Ausarbeitungen in die Hand bekommen. Eine EU- und eine deutschlandbezogene zum Thema UFOs. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, also die Ausarbeitung, die UFO-Ausarbeitung, von der jetzt immer die Rede war, um die es bei diesem Prozess ging, die bestand eigentlich aus zwei Ausarbeitungen. Und diejenige, die jetzt öffentlich gemacht worden ist, das ist eigentlich nur eine von beiden. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon in der Öffentlichkeit groß diskutiert worden ist. Also das war jedenfalls eine, ich gucke hier gerade mal, das waren zwei Ausarbeitungen im Grunde. Es war ein Sachstand. Eine Sachstandsmitteilung des wissenschaftlichen Dienstes mit dem Titel Die Suche nach außerirdischem Leben und außerdem noch ein Sachstandsbericht der sich mit der Europäischen Union und dem Umgang mit dem Thema UFOs beschäftigt hat. Diese beiden Sachen, die sind mir quasi Ende 2009 aus Bundestagskreisen zugespielt worden. Ja, und in der zweiten Ausarbeitung, genau, die Europäische Union und ihr Umgang mit dem Thema unidentifizierte fliegende Objekte, erarbeitet worden, die beinhaltet im Grunde Informationen über die Weltraumpolitik der Europäischen Union, Schwerpunkte und Entwicklungen, im Besonderen Frankreich und seinen Umgang mit dem UFO-Phänomen. Denn Frankreich spielt ja eine Schlüsselrolle, was die UFO-Forschung in Europa betrifft. Also seit 1976, glaube ich, machen die ja schon staatliche UFO-Forschung am Centre National d'Études Spatiales, also am Weltraumforschungszentrum in Frankreich. Das ist so wie die NASA in Frankreich, ja. Und die haben eben diese Unterabteilung GEPAN, die hieß vorher GEPAN und dann hieß sie also ohne I. Und dann vorher hieß sie dann zwischendurch hieß sie mal SEPRA. Und diese GEPAN, die hat ab 2006 begonnen, ihre Akten im Internet frei zugänglich zu machen, wobei sie keine offizielle Erklärung von UFO-Phänomenen vertritt. Aber sie sagen, dass sie sich damit beschäftigen und versuchen, die Aufmerksamkeit, und ich zitiere jetzt mal aus dieser Ausarbeitung des Bundestages, die GEPAN versucht, die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf Sichtungen von UFOs zu lenken, da sie hinter diesen Phänomenen revolutionäre wissenschaftliche Entdeckungen vermutet. Und das ist, finde ich, ja auch eine interessante Aussage. Denn, also wenn man es vor allem auch mal im Kontext und im Kontrast sieht zum deutschen offiziellen Standpunkt, ja, ich erinnere mich jetzt nur an diese unterirdische Bundespressekonferenz-Sitzung beim Tag der offenen Tür 2015, wo ich dann auch mal die Gelegenheit hatte, dem Regierungssprecher eine Frage zu stellen über UFOs und der dann unter der ganze Saal angefangen hat zu lachen, ja, also so nach dem Motto.
Du warst nicht so beneiden in der Situation, aber sehr mutig, wirklich super. Gratulation, dass du es trotzdem machst. Ich hab's gesehen, ja. Furchtbar. Also die Stimmung dann, ja.
Ja, so, und ich meine, wenn man das jetzt mal im Kontrast sieht, ja, also das ist dann muss man einfach sagen, umso unerträglicher finde ich es eben einfach, also diese Ignoranz, die diesem Phänomen hierzulande entgegengebracht wird, im Kontrast, wie gesagt, zu der Tatsache, dass es weltweit ein äußerst ernstzunehmendes und ernstgenommenes Phänomen ist, das mit staatlichen Geldern untersucht wird und von Millionen von Menschen jeden Tag beobachtet wird. Also man kann einfach nicht sagen, dass es das nicht gibt. Also es ist einfach so absurd. Das ist so wie das Kaisers neue Kleider, ja. Und ich bin das kleine Mädchen, das sagt, aber der Kaiser hat ja gar nichts an.
Ich glaube, dass es jeden Tag von Millionen Menschen beobachtet wird, aber Millionen von Menschen übers Jahr verteilt oder über die Jahrzehnte beobachten solche Phänomene auf jeden Fall. Ja. Wie viel es wirklich sind, ist halt wirklich schwer zu sagen, weil die meisten ja, außer sie schicken dann mir oder dir mal eine Mail, darüber ja nicht sprechen, weil es halt völlig tabuisiert ist.
Es ist ja auch wirklich so, das muss man auch sagen, ich habe das vorhin schon angedeutet, dass vieles, was ich tue, auch hinter den Kulissen passiert und es einfach jede Menge Berichte und Zeugen gibt von Geschehnissen und von Dingen, die sie gesehen haben oder eben auch erlebt haben, die sie einfach für sich behalten und mit sich rumtragen, womit sie sich das Leben auch sehr schwer machen, in vielen Fällen, weil sie einfach keinen Ansprechpartner dafür haben, weil sie sich nicht trauen, weil dieses Thema halt gesellschaftlich so stigmatisiert ist, dass man sich nicht traut, darüber zu reden. Und dann verweise ich die Leute dann eigentlich immer an Ansprechpartner. Die wenigsten von denen, die mich kontaktieren in so einer Sache, wollen das irgendwie öffentlich machen. Sondern die wollen eben einfach nur jemanden, mit dem sie darüber reden können.
Selbe hier, genau.
So, und das spricht ja für mich auch schon mal wirklich ganz deutlich dafür, dass die sich nicht wichtig machen wollen. Ja, also nein. ich krieg natürlich auch Anrufe von Leuten, die sagen, hey, Herr Fleischer, ich habe da eine Geschichte für Sie und das dürfte alles über den Haufen werfen, was Sie bis jetzt über UFOs wissen. Und ich bin gern bereit, Ihnen dazu ein Interview zu geben und so. Und das weckt dann natürlich kein sehr großes Interesse bei mir.
Also die Leute, die jetzt mir in letzter Zeit schreiben, die tun das alle, weil sie eben irgendwas gesehen haben, die mir in dieser Causa schreiben und halt das auch irgendwie verarbeiten möchten. Also der Hörer, der mir da dieses eine Mail geschrieben hat, das ist ein sehr nettes Mail und der dankt mir dann auch, weil für ihn meine Sendung zum Beispiel wichtig war, um dieses Gesehene zu verarbeiten. Um ganz einfach, um da einen Umgang damit zu finden, weil ich kann mir vorstellen, also dieser Hörer hat zum Beispiel absolut, er hatte nichts am Hut mit diesem Thema, null, nada. Und dann sieht er plötzlich, bam, dieses Ding da und es ist eine absurde Sichtung, also absurd in dem Sinn, dass es, keine Ahnung, was das ist, wie das auftaucht und verschwindet, seltsam. Und was macht er dann? Ne? Wir haben jetzt übrigens einen Skype-Call, sollen wir den reinnehmen jetzt, Robert?
Ja, unbedingt, okay. Ja.
Seltsam. Hallo. Und was macht er da? Ne? Haselnuss, du musst bitte den Player abdrehen.
Ja, ich mach's aus, warte.
Ja, ist ganz wichtig. Okay, ich hoffe, er macht es dann. Bist etwas übersteuert, also vielleicht nicht ganz.
Ja, ich bin am Handy, Tarek. Ich weiß nicht, ist so besser jetzt?
Ist okay. Ja. Was ist deine Frage?
Meine Frage ist gut, was soll man fragen? Ja, also, so wie ich das verstanden habe, hat der Robert da jetzt Zugang zu diesen ganz berühmten UFO-Akten bekommen, ne?
Ja, er hat Zugang zu einer Ausarbeitung zwei Ausarbeitungen des wissenschaftlichen Dienstes.
Wie auch alle anderen.
Du kannst das einsehen. Seit dem 25. Juni 2015.
Ja, das weiß ich, dass man es einsehen kann. Das habe ich schon mitbekommen. Okay. Bei Facebook und so wird es breit getreten. Was hat sich denn jetzt geändert an der Erkenntnis, was das UFO für eine, also kurz und bündig, haben die Akten oder die Einsicht in die Akten überhaupt irgendwas gebracht voran? Wissen wir jetzt mehr wie vorher?
Interessante Frage.
Wir wissen nur, dass die Experten beim wissenschaftlichen Dienst, also dass ausgewiesene Experten das UFO-Phänomen wesentlich ernster nehmen, als offiziell uns von politischer Seite verkauft wird. Das ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis daraus. Ansonsten der Rest, ich meine, die haben ihre Informationen im Großen und Ganzen aus dem Internet und von der Exopolitik-Webseite. Und sie zitieren die Exopolitik-Webseite sogar auch als Fußnote. Ja,
als Fußnote sogar.
Das ist ja, mal. Ja.
Ja, das ist immer, da hast du auch mehr Aufmerksamkeit erregt, als man sich gedacht hat über dieses Thema, ne? Ich meine, wenn ich mir überlege, wie ihr früher angefangen habt, Exopolitik und auch nur Wieso-TV und all diese Dinge, ne, das ist da ja früher sehr oft als Verschwörungstheoretiker und was aufs Übelste beschimpft worden und verlacht worden. Ne? Also ist doch schon irgendwo ein Erfolg, dass man dann doch jetzt, dass sie reagieren auf einen, sag ich mal. Ne?
Ja, gucken wir mal, wie das weitergeht.
Und das ist auch der einzige Erfolg, soweit halt, ne?
Ja.
Gibt's noch irgendwas, dass du gern wissen... Ach,
Tarek, so viel, gell, aber da, ich glaube, da reicht dieser eine Anruf nicht aus.
Okay. Ja, jedenfalls danke. Danke für deine Frage.
Ja, das war eine
durchaus berechtigte Frage gewesen.
Okay. Bis nächstes Mal, ciao.
Ja, ciao. Ja, ja.
So ist ja, das ist ja auch so ein Ding, der Steffen Seibert, den kenne ich ja noch von früher, der hat auch schon damals immer zu mir gesagt, Mensch, das interessiert doch keinen, die UFOs.
Ja, ist ja egal, mich interessiert. Also, und übrigens, also wie man jetzt gerade gemerkt hat, man kann reinskypen, die Skype-Leitung ist offen, nochmal unterm Ankünder auf der Startseite, also gleich über...
Genau, wir haben noch ein paar Minuten, beantworten wir gerne Fragen.
Ja, wir haben noch, na, wir haben schon 24 Minuten noch, auf jeden Fall, aber... ja, da kann man einfach draufklicken und dann, wenn man Skype installiert hat, dann geht das direkt. Oder sonst einfach CropFM, C-R-O-P-F-M, den User CropFM anrufen. Okay. Es gibt übrigens auch österreichische UFO-Akten, wie mir ein Hörer gemailt hat. Und zwar, weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, Robert, und zwar gibt's ihn, der ist in der österreichischen Nationalbibliothek fündig geworden. Und zwar, der Titel da ist Persönlichkeitsvariable und Realitätsprüfung von ungewöhnlichen Zeugenaussagen. 10 Einzelfallstudien über sogenannte UFO-Beobachtungen in Wien und Niederösterreich. Der Herr, der das damals gemacht hat, offenbar heißt Keul Alexander G. Und das Ganze ist 1980, also das Datum dieser Akte ist 1980. Und im Vorwort findet sich der Hinweis auf einen Erlass des Innenministers, das finde ich sehr interessant, Oskar Helmer vom 30. September 1954, Erlass an alle Sicherheitsdirektionen betreffend Beobachtung angeblicher fliegender Untertassen. Und da sollen dann 111 Meldungen von Behördenstellen eingegangen sein, die dann angeblich von der Staatspolizei untersucht wurden. Und weitere Details finden sich da leider nicht. Aber interessant, oder?
Ja, interessant. Und der österreichische Bestseller-Autor und Star-Comic-Zeichner Reinhard Habeck, den ich auch sehr schätze und mag, der hat ja auch mal eine Anfrage gestellt an den bayerischen Ministerpräsidenten Strauß damals, der gesagt haben soll, dass er das Phänomen sehr ernst nimmt. Also der hat ihm das geschrieben, dass das Phänomen wird ernst genommen. Leider findet Reinhard Habeck den Brief nicht mehr und ich hätte ihn so gerne, aber er würde ihn mir, ich hoffe, er weiß noch, dass er mir den mal schicken wollte. Also ich finde, das ist eine, ja, bitte Reinhard, bitte schick mir das.
Er war auch schon mal bei mir zu Gast, ja, der Reinhard. Und natürlich, das UFO-Phänomen, er hat ja auch den Rüsselmops, glaube ich, oder weiß nicht, ob es den jetzt.
Ja, gibt. Legendär. Legendär.
Seine Version des Außerirdischen.
Das ist so legendär, wenn ich die Aliens mal treffe und dann sehen die anders aus, werde ich sagen, ihr habt ja gar keinen Rüssel. Könnt wieder einsteigen.
Gut.
Ja. So, was noch? Ich finde, was ich interessant finde, Entschuldigung.
Ja.
Ja.
Bitte.
Was ich interessant finde, es gibt ja einen amerikanischen Intellektuellen, der wahrscheinlich der amerikanische Intellektuelle ist, weil er immer wieder die Menschheit und vor allem die Rolle der US-Außenpolitik betrachtet im Laufe der Geschichte. Noam Chomsky. Und der hat jetzt ein neues Werk, das heißt Who Rules the World? Wer die Welt regiert? Und er nimmt dabei jetzt, weil wir gerade bei der Frage waren, was jetzt Exopolitik in den letzten Jahren überhaupt so bewirkt hat, ja, er nimmt in seinem letzten Werk tatsächlich sowas wie eine exopolitische Perspektive ein. Er fragt sich, was wohl die Außerirdischen denken würden, wenn sie die Menschheit über einen längeren Zeitraum hinweg kritisch beobachten. Und er sagt, sie würden nicht nur feststellen, wie paradox wir uns verhalten, sondern den Geschichtsverlauf konkret einteilen, nämlich in das Zeitalter vor und das Zeitalter mit den Atomwaffen. Und das finde ich extrem spannend, diese Allegorie. Denn tatsächlich ist das UFO-Phänomen ja auch aufs Engste verknüpft mit den Atomwaffen. Also es gibt ja, wie wir wissen, spiegelt sich das auch in der staatlichen französischen UFO-Statistik wieder, immer wieder UFOs, die in der Nähe von Atomanlagen gesichtet werden. Und ich habe schon öfter darüber berichtet und ich denke, wenn es überhaupt irgendeinen roten Faden in diesem UFO-Phänomen gibt, dann ist es wohl das, dass die UFOs irgendwas irgendwie sich mit Atomsachen beschäftigen. Die interessieren sich dafür, was die Menschen da so machen. Das ganze UFO-Phänomen hat überhaupt auch erst angefangen und ich sag mal so, auch die Geheimhaltung und das Interesse der Geheimdienste an den UFOs hat ja damit angefangen, dass die UFOs in den 50er Jahren in Amerika angefangen haben, sich über diesen hochsensiblen Atomstützpunkten und Atomforschungszentren Los Alamos und Oak Ridge und sowas zu zeigen.
Also ob es angefangen hat, ob es damit angefangen hat, darüber kann man sich jetzt streiten, weil also da gab es schon in den früheren 40ern auch schon und in den 30ern gab es
Ja, ich habe nicht gesagt das UFO-Phänomen, also, ich habe nicht gesagt das UFO-Phänomen, sondern das Interesse der Geheimdienste für das UFO-Phänomen hat da angefangen.
Okay.
Denn das waren natürlich zu Zeiten des Manhattan Project und so weiter. Das waren natürlich Zeiten, wo die UFO, die Atomentwicklung unter extremer Geheimhaltung gestanden hat. Der Kalte Krieg, zu Hochzeiten des Kalten Krieges, sind dort UFOs über Atomwaffensilos gesichtet worden, die ganze Reihen von Atomwaffen gleichzeitig deaktiviert haben und das nicht nur in einem Fall von dem Robert Salas, dem Militärzeugen, mit dem ich da gesprochen habe und dessen Interview wir auf Exomagazin TV haben, sondern auch noch einen Monat später und dasselbe ist dann auch nochmal in der Ukraine passiert. Ziemlich genau dasselbe, ein UFO kommt und schießt einen Strahl aufs Atomwaffenlager. In dem Moment, da haue ich jetzt gerade was durcheinander. In der Ukraine war es so, die Startsequenz der Atomwaffen ausgelöst.
Ja, das
finde ich. Die haben die Zielvorrichtung umprogrammiert und die Startvorrichtung ausgelöst und dann wieder gestoppt.
Ja.
Und das geht aus einer geheimen KGB-Akte hervor.
Und das wiederum ist erstens überhaupt kein freundlicher Akt. Und zweitens riecht es nach Erpressung fast. Also wenn ich jemanden sage, schau her, ich kann deine schlimmste Waffe gegen dich selbst richten und du kannst nichts dagegen tun. Also das finde ich sehr verstörend. Wenn das tatsächlich so passiert ist und ja, finde ich das wirklich.
Man muss aber auch sagen, das sagt ja auch Noam Chomsky in seinem Buch. Also ich muss da ehrlich gesagt erwähnen, dass ich das Buch selber noch nicht gelesen habe, aber mehrere Artikel darüber. Er sagt, die Aliens würden in dem Kontext ja feststellen, dass der Mensch es schon geschafft hat, etwas zu entwickeln, womit er sich und alles andere vollständig auslöschen kann. Aber er ist gleichzeitig noch nicht zu diesem moralischen Handeln fähig, um seine eigene Auslöschung zu verhindern. Und Chomsky hält es für pures Glück, dass es bis jetzt noch nicht passiert ist. Da würde ich aber fast sagen, wer weiß, ob das wirklich nur pures Glück ist, dass es sich noch nicht ereignet hat. Ja. Oder ob da nicht doch hier und da irgendwie die Aliens ihre grauen Finger im Spiel hatten. Das ist natürlich jetzt pure Spekulation, aber ich meine, wenn man solche Fälle kennt, und es ist ja auch so, es gibt einen Film, den ich wirklich sensationell finde, der heißt UFOs and Nukes.
Dazu möchte ich noch kommen, aber warte noch ein bisschen. Ich möchte kurz eine Cropcom-Frage einwerfen, und zwar Frage an Robert. Haben die deutschen UFO-Vereine je staatliche finanzielle Mittel zur Unterstützung beantragt oder für eine staatliche Untersuchungsbehörde vielleicht nach französischem Vorbild aufgerufen? Wie ist die französische Behörde zustande gekommen? Also in Frankreich gibt es ja die Champagne, das ist eine so halbstaatliche, also es ist nicht wirklich ganz staatlich, was ich jetzt weiß, aber ja, wie schaut es da in Deutschland aus? Gibt es da Bemühungen?
GEPAN in Frankreich ist vollstaatlich, ist absolut staatlich, 100%.
Okay, ihr habt da was anderes.
Da arbeiten auch freiwillige Helfer mit, aber das ist natürlich eine staatliche Behörde. Die hat auch jetzt vor kurzem ihren Leiter gewechselt. Nee, das ist eine richtige staatliche Behörde.
Ich war nämlich schon öfter in Toulouse und ich habe leider nicht gewusst, dass die in Toulouse angesiedelt ist. Also ich war dort auch mit Weltraumforschern zusammen und leider, das hätte ich mir gerne mal angeschaut. Aber wusste ich nicht. Ich dachte, die ist so irgendwo in Paris oder so. Aber in Deutschland jetzt, was Was war da?
Toulouse ist toll, oder?
Toulouse ist super. Toulouse ist eine wirklich schöne Stadt. Sehr schön. Ganz viele Studenten. Ein bisschen wie Graz, nur größer. Großartig. Ja,
und der Akzent, also von der Dialekt ist auch super.
Von der Anzahl der Studenten dort. Ja, das Französisch ist unverständlich, so wie überall. Ja.
Aber eigentlich Archive. Ja, genau. Also, was die deutschen UFO-Vereine angeht. Also, nicht, dass ich wüsste. Die Deutschen, das müsste man natürlich mal die UFO-Vereine fragen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die das nicht unbedingt an die große Glocke hängen, aber soweit ich weiß, gibt es bei denen auch keine große Bestrebung, staatliche UFO-Forschung. Also ich glaube nicht, dass sie das großartig anstreben. Das würde ja ihre eigene Existenzberechtigung oder zumindest also ihre Legitimation als die staatlich oder als die nicht staatlichen und dennoch respektierten Institutionen untergraben. Also ich glaube nicht, dass sie ein großes Interesse an staatlicher UFO-Forschung haben.
Aber an Förderung doch, oder? An staatlicher Förderung werden sie doch Interesse haben. Oder auch nicht.
Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es zu sowas noch nie gekommen ist. Also zumindest in Deutschland nicht. In anderen Ländern ist es ja durchaus schon, gab es ja schon eine viel engere Zusammenarbeit. Zum Beispiel in Schweden, da wird ja das schwedische UFO-Archiv, da gibt es ja Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und was weiß ich, also und die Luftwaffe, die übermittelt die UFO-Sichtungsmeldungen immer direkt an dieses UFO-Archiv in Norrköping in Schweden. Und es arbeiten, wie gesagt, Leute da, deren Gehalt vom Staat bezahlt wird und sowas. Also sowas gibt es in Deutschland nicht, das ist in Deutschland undenkbar. Ich war auch übrigens in Dänemark jetzt letztes Jahr und da hat der Exopolitik-Kongress im Nationalmuseum stattgefunden. Das ist auch eine Sache, wo ich mich frage, wie hat er das gemacht? Also ich kann mir das in Deutschland irgendwie im Moment noch nicht vorstellen, dass das so möglich ist. Nee, in Deutschland gibt es also noch große Berührungsängste mit dem Phänomen und ich glaube auch nicht, dass irgendein deutscher UFO-Verein da staatliche Forschungsgelder, zumal was heißt staatliche Forschungsgelder, aus welcher Quelle sollte denn das kommen? Vom Forschungsministerium oder so oder von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von der DFG? Also wenn man dort anklopft als Wissenschaftler und sagt, man will was über UFOs machen, das ist völlig absurd. Also ich kenne einen, der hat seine Bachelorarbeit beim DLR in Berlin geschrieben und hat dann auch gedacht, dass er dann vielleicht irgendwie Professoren dafür begeistern kann, vielleicht in Richtung Promotion und so weiter. Und wir haben da viel drüber geredet, er hat mir das alles geschickt und ich habe ihm gesagt, er soll sich da nicht allzu viele Hoffnungen machen und es ist leider auch so geworden. Also, oder was heißt leider? Ich meine, ein junger angehender Wissenschaftler, dem kann man nicht allen Ernstes raten, dass er doch vorschlagen soll, dass er seinen potenziellen Doktorvätern vorschlagen soll, seine Promotion über UFOs zu machen.
Er kommt davon, auf welchem Gebiet natürlich, aber wenn er zum Beispiel Physiker ist, würde ich es auf keinen Fall machen.
Also ich muss aber sagen, das will ich mal an der Stelle ganz kurz erwähnen, dass in informierten Kreisen, auch beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, sehr wohl Leute sitzen, die das Thema ernst nehmen. Ich habe zum Beispiel mal eine Wissenschaftlerin kennengelernt, und ohne, dass ich da jetzt, also einfach aus Personenschutzgründen, aber ohne, dass ich jetzt ins Detail gehe, aber ich will einfach sagen, dass die aus ziemlich sicherer Quelle wusste, dass die Sowjetunion schon zu Sowjetzeiten ganz genau wusste, dass es intelligent gesteuerte Fluggeräte gibt und dass die das für Außerirdische gehalten haben.
Ja, also
das war für die völlig klar. Also da gibt es gar keine Frage für die.
Ja. Apropos Sowjetunion, wir haben jetzt über deutsche und auch ein bisschen über österreichische UFO-Akten gesprochen, also über bundesdeutsche, also vormals BRD und so weiter. Aber was ist eigentlich mit Ex-DDR oder mit Stasi-Akten? Gibt's, die haben doch das beobachtet. Ich meine, Deutschland war ja an vorderster Front im Kalten Krieg, da muss man doch unidentifizierte Flugobjekte ganz genau im Auge behalten, weil sonst kann da alles Mögliche rüberkommen. Ne? Aber von der Stasi gibt es da ja auch Aufzeichnungen, oder?
Ja, die gibt's. Das sind aber, wie ich ja schon gesagt habe, jetzt keine besonders spektakulären Akten, das muss man auch mal sagen. Also es sind insgesamt 13 Seiten, die Stasi-Behörde da rausgegeben hat, und zwar schon im Jahr, also irgendwann in den 90er Jahren, ich guck mal gerade, wann das war, nein, 2001 ist ein Artikel erschienen im Journal für UFO-Forschung und der erste, der darüber berichtet hat, war Ralf Hertel, UFO-Forscher, UFO-Phänomen in der DDR, der hat darüber zum ersten Mal geschrieben. Und die Akten sind eigentlich relativ unspektakulär. Wie gesagt, sie enthalten zum Beispiel Sichtungsberichte vom oder Meldungen an den zentralen Operativstab der Staatssicherheit über die Beobachtung eines unbekannten Flugobjektes durch Angehörige der Volkspolizei über dem Stadtgebiet von Halle. Und da haben die dann eben ein Objekt aus südlicher Richtung in nördliche Richtung gesehen, das sich in unbestimmter Höhe bewegt und einen Feuerschweif hatte. Das klingt jetzt also nicht unbedingt nach nach dem, was man sich so als UFO vorstellt. Und es gab dann also auch es wurden übrigens Bild-Zeitungsartikel aus dem Westen da ganz genau analysiert. Der Tagesspiegel hatte da auch von Meteoriten über dem Bundesgebiet in dem Zeitraum berichtet und da haben die das dann ad acta gelegt. Und es gibt hier noch ein paar andere Zeitungsartikel und außerdem geht jetzt daraus hervor, dass sie Maßnahmen zur Abklärung dieser Sichtung, dieser Erscheinung im Luftraum, wie sie das genannt haben, durchgeführt haben und sie haben Leute befragt und diese Leute hätten gesagt, dass diese Erscheinungen, jetzt gucke ich mal gerade, ob das derselbe Sachverhalt ist, wahrscheinlich nicht. Es war jedenfalls im Februar 1985, 23.40 Uhr, da wurde von vier unterschiedlichen Standorten unabhängig voneinander etwas im Luftraum über dem Stadtgebiet von Halle beobachtet, was sie als Flugobjekt charakterisiert haben und es sei zigarrenähnlich gewesen und man hat es als länglichen, viereckigen Körper beschrieben. Okay, das spricht dann schon eher wieder für eine andere Sache. Aber dass da eben ein Feuerschweif war, das haben sie dann auch berichtet. Ja, und im Grunde, dann gibt's hier noch einen Fall vom November 1983, wo Angehörige der Grenztruppen der DDR im Bereich Groß-Glienicke, also das ist West-Berlin, also im Bereich Ost-Berlin, West-Berlin, einen Flugkörper mit Tragflächen gesehen hat, der in Richtung West-Berlin geflogen ist. Also das war dann wahrscheinlich so ein Flugdrachen, den irgendein Republikflüchtling gestartet hat. Ja, das waren eben auch so Sachen, die natürlich bei der UFO-Forschung des Bundesnachrichtendienstes und der Stasi eine große Rolle gespielt haben, vor allem eben im Grenzbereich. Ja. Also allein daran sieht man ja aber auch, dass die UFO-Forschung ja auch ganz terrestrische, pragmatische Gründe haben kann, gerade im Grenzgebiet und gerade zu Hochzeiten des Kalten Krieges, wo ja der politische Gegner irgendwelche Spionagedrohnen hätte schicken können und so weiter. Ja. Und umso absurder ist es natürlich dann, wenn offizielle Stellen immer wieder sagen, ja, das UFO-Forschung hat es nicht gegeben.
Ja, ganz eine andere Frage. Jemand möchte wissen, ob du einen zweiten Vornamen hast. Frag mich nicht, warum. Hast du einen zweiten Vornamen?
Offiziell nicht. Okay. Nein, offiziell nicht.
Ein anderer fragt, glaubt er, dass Clinton wirklich ernsthaft Disclosure will? Und das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Und damit hast du auch du dich beschäftigt. Die Hillary Clinton möchte ja... hat, sage jetzt mal, ganz verzweifelt nach Wählerstimmen zu fischen, sogar sich herabgelassen oder behauptet, sie würde dann auf jeden Fall noch einmal nachfragen, ob da nicht doch irgendwelche UFO-Akten oder irgendwas da, weil Amerika ist ja ähnlich wie Deutschland, da gibt es ja auch nichts, ne? Das ist ja die zweite große Industrienation, naja, wahrscheinlich gibt es noch ein paar andere, aber da ist die Situation ähnlich, ne? Also da ist nichts und offiziell sagen sie, na, wir haben uns einmal beschäftigt in den 60ern und jetzt tun wir das nicht mehr. Und Hillary möchte nachschauen. Wird sie das tun, wenn sie Präsidentin
ist? Ja, sie hat ja gesagt, sie wird gucken, ob da nicht irgendwas ist. Und wenn es nicht die nationale Sicherheit betrifft, dann sieht sie keinen Grund, warum man das nicht veröffentlichen sollte. So sagt sie das. Und das ist natürlich ein totales, ein Null-Statement eigentlich, denn es gibt ja schon jede Menge Akten, die die nationale Sicherheit nicht betreffen und die schon veröffentlicht worden sind. Davon gibt es eigentlich schon mehr als genug aus Amerika. Was wir aber brauchen, sind eben die Akten, die die nationale Sicherheit betreffen und die noch nicht veröffentlicht worden sind. Und dass es die gibt, das ist Fakt. Denn wir wissen zum Beispiel von dem Fall von Robert Salas, als dieses UFO über dem Atomwaffenstützpunkt da geschwebt ist, dass es einen geheimen Bericht gibt, wo die Luftwaffe sagt, sie hat das untersucht und sie konnten kein Sie konnten keine Ursache für dieses Ausfallen, also keine erklärbare Ursache für den Ausfall dieser Atomraketen finden, und das bereitet ihnen größtes Kopfzerbrechen. Und das ist natürlich auch zu Hochzeiten des Kalten Krieges, Mitte der 60er Jahre, als das passiert ist. Da fliegt einfach irgendwas in gesperrten militärischen Luftraum rum und deaktiviert Amerikas Verteidigungsrückgrat einfach mal so nebenbei. Ja, das ist natürlich eine Sache von höchster Relevanz für die nationale Sicherheit. Und diese Fälle sind nach wie vor geheim. Die sind auch nicht im Rahmen des Blue Book Projects untersucht worden. Und es gibt dazu
das
auch.
Sie sind einfach untersucht worden.
Also, okay. Es gibt nämlich auch, das gibt es auch schwarz auf weiß, also ich glaube, das sogenannte Bollender Memo, in dem schwarz auf weiß steht, dass Fälle, die von Relevanz für die nationale Sicherheit sind, nicht im Rahmen der von Project Blue Book und der Air Force UFO-Untersuchungen da behandelt werden, sondern dass die über die üblichen Air Force-Kanäle geleitet werden. So, also das heißt, geheim gehalten werden bis zum heutigen Tage. Und das, was wir in Blue Book dann erfahren haben, das ist, wie gesagt, nur die Spitze des Eisbergs, aber selbst da sind ja viele interessante Fälle dabei, die eigentlich keine andere Erklärung zulassen, als dass es sich wirklich um echte UFOs gehandelt hat.
Und du hast schon erwähnt, es gibt ja auch diesen neuen Film, also Hillary, jetzt um das noch abzuschließen.
Genau, Hillary, ja, genau, ganz kurz. Also Hillary, wir haben ja schon seit Jahren auf exopolitik.org darüber berichtet, aber ich habe auch jetzt schon mehrere Sendungen darüber gemacht, dass das Ehepaar Clinton sich also schon seit Mitte der 90er Jahre für UFOs interessiert hat. Die hatten da also auch die sogenannte Rockefeller Initiative,
David, wo sie
den alten Lawrence,
Lawrence
Rockefeller auf seiner Farm da besucht haben und über UFOs geredet haben und ob man da nicht was machen kann und was weiß ich und so. Bill Clinton hat sich mehrfach zu UFOs geäußert, ist ein Befürworter dieser Sache, auch wenn er es runterspielt. Seine Frau wird es sicherlich ähnlich sehen, aber das ist ein Thema unter ferner Liefen. Also wir wissen, dass John Podesta, der ehemalige Stabschef des Weißen Hauses, unter ihrem Ehemann Bill Clinton ihr Wahlkampfmanager geworden ist. Und seitdem hat er natürlich ins Auge gefasst, auch Hillary mithilfe dieses UFO-Themas irgendwie ins Gerede zu bringen. Also er hat ja 2014 auch einen Tweet abgesetzt, dass es sein größtes Versäumnis im Jahr 2014 gewesen sei, es wieder einmal nicht geschafft zu haben, für die Enthüllung der UFO-Akten zu sorgen. Mhm. Und er hat auch Clinton dann immer wieder gepusht, sie soll doch mal was sagen, und die Presse auch gepusht, ja, warum hat die keiner über UFOs gefragt und so. Und dann irgendwann mal Anfang des Jahres hat dann irgend so ein Provinzblatt es dann endlich mal übers Herz gebracht, die Clinton dann zu fragen, damit die Clinton dann ihr Statement abgeben konnte, dass sie sich mit UFOs beschäftigen würde und was freigeben würde. Aber wie gesagt, also Wenn Hillary Präsidentin wird, dann sind die UFOs unser geringstes Problem.
Illobrand von Ludwig war ja auch bei Lawrence Rockefeller damals. Da gibt es ja auch dieses schöne Foto, das auf der Website von.
Ja, wo er ganz vorn steht, neben Rockefeller. Ja. Genau.
War schon interessant damals, aber irgendwie ist halt nichts draus geworden. Leider. Glaubst du, dass Trump dieses Thema angreifen würde, sollte er Präsident werden, was ich nicht glaube. Aber ich habe ja schon beim Brexit geirrt, also was weiß ich, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber glaubst du, dass er das angreifen würde?
Also ich hab mal ein Interview im New Yorker gelesen von seinem Ghostwriter, der für ihn diese Biografie geschrieben hat, die dann die Grundlage wurde für die Fernsehserie über ihn und so weiter. Und inzwischen ist Trump also selber der Meinung, dass er das Buch geschrieben hat. Also es ist einfach so, dieser Ghostwriter, der den Trump näher kennengelernt hat als viele andere, sagt, dass Trump ein Soziopath ist eigentlich, eine Person, die eigentlich immer nur über sich selber redet und alles nur an Bedeutung gewinnt, wenn es irgendwas mit ihm zu tun hat und ihn in einem guten Licht dastehen lässt. Und dass er jetzt sozusagen als Präsidentschaftskandidat sich aufstellen lassen hat und so, das ist jetzt für ihn sozusagen der vorläufige Höhepunkt seiner Schaumschlägerei. Aber es gibt keinen großen Masterplan dahinter. Er wird eben es geht eben einfach darum, für ihn Aufmerksamkeit zu erzeugen. Es ist eine pathologische Persönlichkeit, so wie es der Biograf gesagt hat. Und das klang eigentlich ziemlich vernünftig. Jetzt die Frage, was er mit UFOs zu tun hat und so weiter, da kann ich nichts sagen. Mir ist kein Statement von Trump bekannt, dass er irgendwas mit UFOs, also ich sag mal, wenn es irgendwie dazu beiträgt, dass er bei den Leuten beliebt ist, dann wird er was mit UFOs sagen. Aber Trump sagt alles und nichts, wenn der Tag lang ist. Mhm. Ich kenne Leute, die sagen, also ich kenne den Hellseher, Martin Zoller, der sagt, dass Trump gewinnt. Der hat im Juni 2014, also schon mehr als ein Jahr, bevor der Trump seine Kandidatur überhaupt angekündigt hat, gesagt, dass es der nächste US-Präsident ein Mann sein wird, keine Frau, der aus einer mächtigen Stadt im Norden kommt und einen wirtschaftlichen Background hat. Dass die Wahlen aufgrund eines besonderen Ereignisses in die Geschichte eingehen werden. Das soll wohl was im September anstehen. Gucken wir mal, ob das so ist oder nicht. Also ich muss mal sagen, wie ich ja gesagt habe, obwohl die Clinton, und das will wirklich was heißen, ja, obwohl die Clinton die einzige US-Präsidentschaftskandidatin seit langer Zeit ist, die sich positiv über UFOs äußert, bin ich verhalten optimistisch, was ihren Wahlerfolg angeht und man möchte eigentlich fast annehmen, wenn Trump gewinnt, dann ist das vielleicht so, dass die Amerikaner dann so viele Probleme mit sich selber haben werden, dass sie den Rest der Welt vielleicht eine Weile in Ruhe lassen. Und das kann für uns ja am Ende gar nicht mal unbedingt so schlecht sein.
Du glaubst, dass Trump Präsident wird?
Ich habe natürlich keine Ahnung, wer Präsident wird. Martin Zoller sagt das. Ja, was heißt glauben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich kann mir beides vorstellen. Ja, ich meine, aber ich kann im Gegensatz zu dem Hellseher Martin Zoller eben nicht in die Zukunft gucken und sagen, wer Präsident wird. Und ob er es auch und ob er wirklich richtig gelegen hat, werden wir eben auch erst erfahren, wenn es soweit ist im November.
Ja, ich bin gespannt. Ja,
also,
aber ich meine, wie gesagt, ich war beim Brexit überzeugt, dass sie sich dagegen entscheiden werden.
Und ich auch.
War wirklich überrascht. Also, keine Ahnung. Also Amerika, sie haben jetzt die Wahl, sich zwischen Pest und Cholera zu entscheiden. Viel Spaß. Ich bin gespannt, was es wird. Also,
wobei ich gehört habe, man sollte sich dann für Cholera entscheiden, weil da gibt es also vielversprechende Behandlungsmöglichkeiten im Gegensatz zur Pest.
Ja.
Ist jetzt eben die Frage, wer von den beiden repräsentiert die Pest, ja.
Ja, ist wurscht, ich mache mich dazu gar nicht äußern. Also, wie gesagt,
für wen bist du denn eigentlich, Tarek? Wer sollte denn deiner Meinung nach gewinnen?
Keiner. Ich könnte keinen von beiden wählen. Punkt. Ich würde einfach nicht zur Wahl gehen. Fertig. Ja.
So ja, damit hast du das Problem ja nicht aus der Welt geschafft.
Na, aber für mich habe ich zumindest keinen von beiden meine Legitimation gegeben. Weil wenn ich an dieser Wahl dann mitmache, wo beide meiner Meinung nach untragbar sind, dann ja, trage ich sie ja mit, ne? Auch wenn ich jetzt den anderen wähle. Ja, ist ja egal. Also mir ist es auch jetzt relativ egal, weil ich glaube gar nicht, dass so viel Unterschied ist zwischen beiden. Also ich glaube nicht, dass sich die Politik jetzt ändern würde, wenn Trump Präsident wird. Also ich glaube, da gibt es einen Fahrplan. TTIP ist sicher ein Teil davon. Kleiner, großer, mittlerer, keine Ahnung, Teil. Und das wird dann halt durchgezogen.
Lieber Tarek, darf ich zum Abschluss noch einen kleinen Programmtipp geben?
Ja, warte mal. Ich möchte noch zwei Sachen ansprechen. Das habe ich nicht, lasse ich jetzt doch nicht aus. Du hast in deinen Rob Flections eine Rede von Juncker auseinandergenommen, die ich sehr interessant fand.
Mhm.
Ist ja interessant. War das ein Versprecher oder was war es? Das hat ja jemand im Chat jetzt schon die Frage gestellt. Was war
das? Das war ein Versprecher.
Das war ein Versprecher.
Ja, ich meine, es wird so gesagt, ja, da hat er die Wahrheit zugegeben und das ist der große Dings. Und man muss sich aber einfach mal mit den Füßen auf dem Boden bleiben und sich mal folgende Frage stellen. Wenn ich Präsident, EU-Kommissionspräsident bin, und ich wüsste von der Existenz von Außerirdischen, und ich wüsste nicht nur von der Existenz von Außerirdischen, sondern ich würde mich auch mit denen beraten und würde mit denen mich unterhalten und die würden mir ihre Meinung erzählen über das, was da so auf der Erde passiert. Und angenommen, ich hätte das als EU-Kommissionspräsident eine ganze lange Weile vor der Öffentlichkeit verschwiegen. Wann wäre der unpassendste Moment, mit dieser Wahrheit ans Licht zu kommen?
Den er gewählt
hat. Ich bin der Meinung, Ich bin der Meinung, der unpassendste Moment, damit ans Licht zu kommen, das zu erwähnen, wäre in einem Halbsatz an dem Tag, nachdem Großbritannien gesammelt beschlossen hat, dass es aus der EU aussteigen genau. will. Und das heißt, der Juncker hat einfach an dem Tag völlig andere Probleme gehabt als die Aliens.
Ja, der war also es kann ja zerstreut. Aber
wir wissen ja nichts. Es gibt ja immer wieder Gerüchte darüber, dass Außerirdische und Politiker und was weiß ich, keine Ahnung, was man davon zu halten hat. Aber es ist einfach irgendwie höchst unwahrscheinlich einfach, dass es irgendwas zu sagen hatte. Was ich aber interessant finde, ist, dass seine Sprecherin mich quasi angelogen hat. Ja, also ich habe sie zur Rede gestellt, habe gefragt, was hat er denn gesagt? Wer sind denn die Außerirdischen? Und müssen wir uns da Sorgen machen, wenn das sagt, die Außerirdischen, also welchen Einfluss haben die auf die irdische Politik, wenn er sagt, die machen sich Sorgen und so, und ja, habe ich sie so gefragt, und da hat sie geschrieben, Monsieur Fléchère, le Président a dit, des dirigeants d'autres parties de la planète, ja, des dirigeants d'autres parties de la planète, also Führer von anderen Teilen der Erde. Und das hat er aber einfach nicht gesagt.
Naja, das ist auch wieder interessant.
Das hat er ja nicht gesagt.
Warum dann nicht einfach, ja. Ich habe interessant gefunden, das Gesicht, das die Außenbeauftragte oder Außenministerin Mogherini, glaube ich heißt sie, gemacht hat, während er das gesagt hat. Also die hat dann so, ist dir das aufgefallen, dieses Entsetzen, das sie im Gesicht hatte?
Welches Entsetzen?
Von der EU-Außenbeauftragten, ich glaube Mogherini heißt sie, ne?
Die kommt war die in dem, da zu sehen? Oder?
Ja, die kommt in einem Clip vor und die schaut dann kurze Zeit völlig entsetzt. Also die scheint da, sie gefragt haben, was spinnt der jetzt völlig oder was redet der da zusammen? Also so ein Gesicht ungefähr hat sie gemacht. Aber ist egal. Jedenfalls war kein exopolitisches Statement, sondern halt einfach mit größter Wahrscheinlichkeit ein Versprecher.
Ein menschlich verständlicher Versprecher und umso verständlicher, umso unverständlicher ist eigentlich die Reaktion seiner Sprecherin,
ja, genau,
dass sie das nicht einfach mal so, dass sie es nicht einfach mal einräumen kann. Aber das ist halt typisch französisch auch. Also die Franzosen, die sind halt so. Da sagst du eben lieber, da lügst du eben lieber, als dass du sagst, wie es ist. Weil das kann man ja unmöglich, es kann unmöglich sein, dass der EU-Kommissionspräsident sich verspricht und dabei sowas macht. Ich sehe gerade Lucy im Crop-FM-Chat sagt, ich hätte jetzt abgelost bei ihr, es reicht ja jetzt, der hat sich nicht versprochen. Okay, Lucy, dann. Jeder mag glauben, was er will, ja. Also ich habe mich jedenfalls mit der Sache auseinandergesetzt. Ich kann Französisch, ich verstehe, was der sagt. Ich habe mich mit seiner Sprecherin unterhalten. Ich habe mir das Video 100-mal angeguckt. Ich bin der Meinung, der hat sich versprochen. Und du?
Und du? Du meinst mich?
Und du, Lucy. Nee, genau. Also. Lucy schreibt, ihr lügt, alles klar. Okay, du mich auch. Ja.
Ja, Moment jetzt. Aber falls jemand dir noch eine Frage stellen will, ist jetzt die letzte Gelegenheit. Und ich möchte noch kurz auf den Film von Robert Hastings zu sprechen kommen. Du sagst, es ist einer der wichtigsten UFO-Dokumentationen oder Filme der letzten Jahre.
Warum? Der letzten Jahre, ja.
Ja, warum?
Also erstmal, Robert Hastings ist nicht irgendein amerikanischer UFO-Forscher, sondern das ist jemand, dessen Vater schon selber bei der US-Armee war, bei der Luftwaffe, und der im Office of Special Investigations gearbeitet hat. Das heißt, Robert Hastings kennt aus eigener familiärer Geschichte die Beschäftigung des Militärs mit dem UFO-Phänomen. Er hat also selber damit also schon Erfahrungen gemacht. Er ist aber vor allem jemand, der sich jeglicher Spekulation und Geschäftemacherei enthält, wie das in Amerika eben so ist. Wir wissen ja, in Amerika ist UFOs ein richtiges Business. Also das habe ich auch schon oft angesprochen und auch kritisiert, dass in Amerika alles Mögliche erzählt wird und die wildesten Geschichten Blüten treiben, weil man eben damit Geld verdient, und man braucht eben immer wieder neue Stories, damit man eingeladen wird zur nächsten Konferenz als Speaker, weil man damit sein Geld verdient, und so ist es eben. Ich finde, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die man haben sollte, vielleicht bevor man sich Tage oder Wochen oder Monate lang mit dem ganzen Scheiß beschäftigt, der da so aus den verschiedenen Mündern tropft. Ich will jetzt gar keine Namen sagen. Jedenfalls, Robert Hastings ist einer, der sich da komplett raushält, und er hat auch wirklich sein Buch im eigenen Verlag rausgebracht. Er hat seinen Film selber gemacht. Er hat jeglichen Einfluss darauf von großen Fernsehnetzwerken verhindert, wirklich das nur aus eigenen privaten Mitteln und mit Förderern bewerkstelligt. Und herausgekommen ist ein Film, der basiert zu 100% auf den Aussagen und auf militärischen Dokumenten von Militärs, ja. Das sind Leute, die wissen, wovon die sprechen. Das sind vor allem hieb- und stichfeste Fakten, die da präsentiert und nicht irgendwelche Spekulationen. Übereinstimmende Zeugenaussagen, beglaubigte, echte Dokumente, die keinen anderen Schluss zulassen als den, dass das Militär immer wieder in der Vergangenheit konfrontiert war mit UFO-Eingriffen in die Atomanlagen Amerikas. Und zwar nicht nur früher in den 50er und 60er Jahren, sondern bis zum heutigen Tage geht das so. Diese Vorfälle werden natürlich verschleiert und wenn es nicht anders geht, unter irgendeinem anderen Aspekt dann kommuniziert. Aber es ist einfach wirklich so, dass UFOs sich für Atomanlagen interessieren, insbesondere für militärische. Und dieser Film dokumentiert wie kein anderer Film in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, die Ernsthaftigkeit dieses Phänomens. Und ich bin total stolz darauf, jetzt hier zum ersten Mal öffentlich ankündigen zu dürfen, dass dieser Film noch dieses Jahr auf Exomagazin TV erscheinen wird. Für alle Abonnenten von Exomagazin TV, die können den sich in voller Länge anschauen, und zwar auf Deutsch.
Auf Deutsch, du hast ihn synchronisiert.
Ja, wir sind dabei, also die Verträge sind unterzeichnet. Das ist natürlich, wenn man mit Amerika Geschäfte macht, dann immer so ein Ding. Wir sind jetzt gerade dabei, den Film einzudeutschen. Ja, genau.
Großartig.
Und den wird's auch nicht, ja, und den gibt's also bis jetzt auch nicht irgendwo anders zu sehen, sondern auf Vimeo. Exomagazin TV.
Auf Vimeo gibt's ihn schon zu sehen.
Auf Vimeo, ja, genau. Es wird ihn auch erstmal kurz auf Vimeo geben, auf Deutsch, aber dann gibt es ihn auf Exomagazin TV.
Auf Englisch gibt es ihn auf Vimeo TV. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber ich glaube auch, dass das eine sehr sehenswerte Doku ist, weil es, ich meine, bei den Atomraketen hört sich da wirklich der Spaß auf. Und wenn es wirklich Vorfälle gibt, wo die Ziele umprogrammieren und den Countdown starten, ich meine, unfassbar.
Ja, hier schreibt auch gerade noch einer kurz 99 Euro Mitgliedsgebühr. Da wollte ich nochmal ganz kurz sagen, also Abonnent zu werden von Exomagazin TV kostet nicht 99 Euro, sondern 49 Euro im ersten Jahr, also 50 Euro weniger. Und erst im zweiten Jahr kostet es 99 Euro, wenn man nicht kündigt und wenn man kein Student oder Arbeitsloser oder Mitglied eines UFO-Forschungsvereins ist. Denn mit denen haben wir besondere Abkommen. Also jeder kann da für 49 Euro auch als Rentner jedes Jahr sich alles angucken, was es da gibt. Für 49 Euro im Jahr Zugriff auf, weiß ich nicht, wie viele 100 Sachen wir da jetzt schon drauf haben. Also ich finde es eine super Sache. Und übrigens darf ich noch ganz kurz zum Schluss sagen, ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir morgen zum ersten Mal überhaupt auf Exomagazin TV einen Film von einem echten Filmemacher, von einem echten krassen Filmemacher lizenziert haben und dort zeigen können. Und zwar handelt es sich um einen mehrfachen Grimme-Preisträger, der normalerweise für Arte und für ARD Filme macht und der uns seinen Film gegeben hat, einen spektakulären Dokumentarfilm über die Arbeit des deutschen Parapsychologen Walter von Lukadu, der ja in Freiburg seine parapsychologische Beratungsstelle unterhält, wo Leute sich melden können, wenn sie Spukerfahrungen haben oder irgendwelche anderen Probleme mit dem Paranormalen. Und dann geht er dahin und klärt das. Also er ist sozusagen Spukforscher und lässt sich aber dabei niemals filmen. Denn natürlich will er, dass die Anonymität dieser Leute da gewahrt bleibt. Die will er nicht an die Presse der Presse ausliefern, mit gutem Grund, ja. Und dem Filmemacher Volker Anding ist es trotzdem gelungen, ihn davon zu überzeugen, dass er ihn bei der Arbeit filmen darf. Und wir erleben dort Spukfälle hautnah mit. Die Betroffenen erzählen, was sie da erlebt haben. Wir sehen, wie Walter von Lukadu diesem Phänomen auf den Grund geht und verstehen, was dahinter steckt. Und ich muss sagen, es ist ein spektakulärer Film und ich bin sehr froh und auch stolz darauf, dass wir den auf Exomagazin TV haben dürfen, denn das ist alles andere als selbstverständlich. dass uns dieser mehrfache Grimme-Preisträger seinen Film gibt für Exo Magazin TV. Also das macht er auch, weil er das gut findet, was wir da machen. Und das finde ich wirklich toll. Der Film heißt Die Geister, die mich riefen. Eine spektakuläre, wie ich nochmal sagen will, Dokumentation über den Spukforscher Dr. Walter von Lucadou bei der Arbeit. Ab morgen früh um 9 Uhr auf Exo Magazin TV.
Ja, und zum Aufwärmen kann man sich das Interview, das ich einmal mit ihm vor ein paar Jahren geführt habe, auf Crop FM anhören. Ein sehr interessanter Mann, wirklich sehr interessanter Mann, der auch, ja, sagen wir mal so, mit einem besseren Hintergrund diese ganzen paranormalen Phänomene mit der Quantenphysik in Verbindung bringt. Ne, weil das ist ja immer so, dieses, ja, jeder redet dann irgendwie plötzlich von Quantenphysik, obwohl er keine Ahnung hat. Aber beim Lucadou hat das irgendwie schon Hand und Fuß, wie ich finde.
Ne? Ja, finde ich auch.
Exopolitik USA wolltest du auch noch kurz kommentieren?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht. Gut. Ja, dann
also nur ein Satz dazu. Ich hoffe, dass keiner Englisch kann und liest, was die da, was die schreiben in letzter Zeit. Also an der Stelle ist es wirklich nochmal wichtig, nochmal zu erwähnen, dass das hier keine internationale Organisation ist, sondern ein loses Netzwerk von verschiedenen Initiativen, die natürlich alle ihre eigenen Meinungen über dies und das haben. Und die Amerikaner haben da eben in letzter Zeit ihre ganz besonders eigenen Meinungen.
Ja, ich bin heute zufällig über die Seite gestoßen, weil ich irgendwie so durch die Gegend geschaut habe, und dann steht da eben wieder mal, dass es geht wieder mal um die Sonne und wir werden jetzt demnächst von der Sonne gefressen. So das Ding halt. Und irgendein Whistleblower aus dem Secret Space Program. Ja, ist natürlich viel aufregender als das, über das wir heute sprechen konnten, aber. Und das finde ich, um dir jetzt auch noch ein Kompliment zu machen gegen Ende, das gefällt mir sehr an deiner Arbeit. Du, wie soll ich sagen, du widerstehst der Versuchung, da Dinge aufzupauschen etc. Du könntest jetzt auch sagen, ja, die Sache da mit dem Juncker, Lucy findet, ist da völlig anderer Meinung mit dir, ist ja auch okay, die eindeutig ein Beweis für bla bla bla, aber das tust du eben nicht. Und ich glaube aber, dass du damit der ganzen Sache doch einen guten Dienst erweist. Und somit eine sehr interessante Stimme in diesem ganzen Themenfeld darstellst und sicherlich die belebteste Site im deutschen, also Videosite im deutschen Sprachraum.
Ja, vielen Dank, Tarek. Und ich will dazu auch nochmal ganz klar sagen, warum ich das mache. Ich hatte nie vorrangig ein finanzielles Interesse an dieser Geschichte. Und jeder, der weiß, was das kostet, was wir da machen, mit den Kameras durch die Gegend zu fahren und so weiter und so fort, der weiß, dass man mit 49 Euro im Jahr also wirklich nicht reich wird, ja. Also und
es kommt davon, wie viele
auch, das trägt sich auch immer noch nicht. Ja, das kann ich aber ganz offen sagen, das trägt sich also auch immer noch nicht. Also wenn ich nicht nebenbei arbeiten würde, könnte ich das überhaupt nicht machen. Ja, das muss ich mal ganz deutlich sagen. So, der Punkt ist einfach, was mich an der Geschichte interessiert, ist, ich will einfach die Wahrheit wissen. Ich habe keine Ahnung, ob ich jemals die Wahrheit erfahren werde, aber was ich weiß, ist, was ich verhindern muss. Welchen Sachen ich ausweichen muss, um von der Wahrheit abzukommen. Und das ist eben das, was du gesagt hast. Also es wäre sehr viel einfacher, viel Geld zu verdienen mit irgendwelchen Spekulationen und irgendwelchen Aufbauschen und irgendwelchen Sensationalismus oder irgendwas.
Dass es einfacher wäre, glaube ich nicht, aber okay.
Doch, ich glaube schon. Also ja? Okay. Ich meine, ja doch, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt dafür einen Markt. Man sieht es ja, also auch, ich habe auch den Eindruck, wenn ich jetzt so ein bisschen überfliege, wer im Cropcom hier so schreibt, dass viele jetzt irgendwelche spektakulären Enthüllungen oder irgendwelche krassen Behauptungen erwartet haben.
Das ist doch schon spektakulär genug.
Und da halte ich mich eben einfach zurück. Ja.
Das, über was wir gesprochen haben, ist auch, gut, das mag jetzt für jemanden, der sich schon länger damit beschäftigt, ist es nichts Neues, ist schon klar. Aber manchmal kommt mir vor, die Leute ziehen sich das rein, aber es geht nicht so richtig rein. Ja? Man muss das wirklich mal an sich ranlassen. Nur die Dinge, die wir heute angesprochen haben. Ja? Oder auch das Hörermail, das ich am Anfang vorgelesen habe. Ja? Das sehen Leute wirklich, wenn man natürlich sagt, ja, aber was, wenn es wirklich so ist? Ja, das ist meiner Meinung nach spektakulär genug. Also, und ich finde es immer absurd bis unerträglich, wenn man das dann auch noch aufbauscht. Weißt du, was ich meine? Aber ja, das tust du meiner Meinung nach nicht, das finde ich sehr schön. Sind nicht alle mit dir einer Meinung, sind nicht alle mit mir einer Meinung, ich bin auch nicht in allem mit dir einer Meinung, aber das geht ja gar nicht. Ja. Es geht ja um eine lebendige Diskussion und ja, ich glaube, die haben wir heute auch weitergeführt und ich danke dir ganz herzlich, dass wir wieder mal gesprochen haben und ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit allem. Schlusswort
ja, gerne,
von dir
ja.
noch? Irgendwas?
Schön. Esst keinen gelben Schnee.
Ah, okay.
Das sage ich immer, wenn mich jemand nach dem Schlusswort fragt. Ich danke dir auch, dass ich dabei sein konnte und ja, und wollte auch noch mal kurz, ganz kurz sagen, hier schreibt ein Rollerwagen, Robert ist immer noch so neutral, was ist denn seine echte Meinung, so Alien-Schattenregierung und so.
Also, ja, was ist denn deine echte Meinung, hä? Was denn jetzt? Jetzt kommt mal raus,
Meinung,
komm, jetzt gegen Ende noch.
Was meine echte Meinung dazu ist, ist, dass ich keinerlei Informationen habe, stichhaltige Informationen, die die einfach meinem journalistischen Anspruch gerecht werden und die für mich ausreichend stichhaltig darauf hinweisen, dass es sowas geben könnte. So, und deswegen bilde ich mir darüber auch keine Meinung. Ich sag nicht, dass es das nicht gibt, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Ja, das ist meine Meinung dazu. Also ich meine, man muss sich auch mal vielleicht mal überlegen, in was für eine Situation ich hier eigentlich bin. Ja, das ist mir alles andere als angenehm, dass es viele Leute gibt, die da an meinen Lippen hängen und sich sagen, na, wenn der Fleischer das sagt, dann wird das wohl so sein. Ja, also wenn das aber so ist, dass es viele Leute gibt, die sowas... die da genau drauf achten, was der Fleischer sagt, dann muss der Fleischer natürlich auch genau überlegen, was der sich da überlegt. Also ich bin eben einfach nur mal jetzt hineingeraten in die Rolle des Multiplikators und der muss dann eben verantwortungsvoll einfach damit umgehen, was er da sagt. Und so sehe ich die Sache. Also ich kann nicht einfach irgendwie aus dem Blauen heraus sagen, ja, hier die Aliens kontrollieren oder was weiß ich oder wie es der kanadische Verteidigungsminister da gerne von sich gibt, dass irgendwie 20 Alienrassen mit der US-Regierung und so weiter. Und bloß weil der das mal gesagt hat, wird das dann jetzt als Beweis angeführt, dass das so sei, ja. Und das ist dann eben so eine Sache.
Ja, ja?
Also
Lucy schreibt
ich
jetzt
bin
auch,
da, ich bin,
dass du ja. im letzten Jahr gesagt hättest, dass die Offenlegung bald passiert. Erstens einmal ist im letzten Jahr 2015, soweit ich weiß, haben wir kein Interview geführt, oder? Ich glaube nicht. Und ich kann mir nicht erinnern, dass du jetzt gesagt hast, dass die Offenlegung bald passiert. Aber falls du das gesagt hast, schick mir doch bitte Sendung und die Minute, wo er das gesagt haben soll. Dann hören wir das gerne an.
Ja, mir auch. Ja, mir auch. Mir es kann schon sein, dass ich dass wir 2008 mal gesprochen haben und dass ich das dann noch geglaubt habe. Das kann schon sein. Also mein
2008, mein okay. Aber voriges Jahr, ja, dein Standpunkt hat sich natürlich auch verändert. Ne? Also der anfängliche Enthusiasmus hat sich verändert in was anderes, oder?
Ich weiß nicht, ob ich enthusiastisch gewesen bin, aber ich war vielleicht viel unkritischer. Ich
naiver?
Bin mit der Zeit viel kritischer. Naiver vielleicht, ja, könnte man vielleicht so sagen, ja. Ich bin mit der Zeit vorsichtiger geworden. Ich bin sehr viel vorsichtiger geworden bei der Beurteilung von Informationen, was ich nicht für möglich gehalten hätte, ist, wie viel Bullshit es in diesem Bereich gibt. Das muss man einfach so sagen. Also es ist einfach unglaublich, wie viele falsche Informationen da rumgeistert.
Und Lucy sagt, doch, und Tarek, du Schelm, hey, schick's mir einfach, Lucy, und ich höre es mal an. Vielleicht habe ich vergessen und habe sogar die Sendung mit dir im vergangenen Jahr vergessen, aber... Wir hatten im vergangenen Jahr, soweit ich weiß, tatsächlich kein Interview, aber okay.
Na ich gut. Wollte dir auch nochmal danken, Tarek, dass du diese Sendung machst. Ich finde es einfach so kultig, Crop FM. Also ich bin hier immer wieder gerne zu Gast und ich finde es auch super, dass es dich gibt und dass du das einfach so durchziehst. Seit wann jetzt eigentlich schon? Seit ewig, ne?
Also 5. Mai 2000.
Ja, irre.
Ja. 16 Jahre, ja, keine Ahnung warum eigentlich. Aber
16 Jahre,
es genau. Ist halt, also, ist halt, da gibt es so viele Dinge, ne, die du ja auch behandelst und ich meine, ja. Auch wenn man natürlich immer wieder ins Kreuzfeuer gerät und natürlich dann auch, also die Probleme, die du jetzt geschildert hast, kenne ich auch. Ja,
und wenn ja man auch, aber die großen Mysterien der Welt, die großen Rätsel, die Existenz der Menschen betreffen und ihre Wahrnehmung von Sachen, die wir uns nicht erklären können, die wird es immer geben. Und es wird immer Menschen geben, die sich nach den tieferen Ursachen Fragen stellen und wissen wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und deswegen ist unser Business, in dem wir sind, eigentlich das
It's das no Business. Business. Das ist irgendwie das
Problem. Nein, kein Business. Nein, ja, genau. Ja. Ja. Aber wenn die Aliens landen, wird's eins. Dann bin ich mir sicher. Ja.
Schauen wir mal.
So, jetzt höre ich im Hintergrund mich selbst,
wie auch immer. Ja, ja, genau. Ich höre mich jetzt auch selbst im Hintergrund. Und ich wollte jetzt mich nur gerade noch nachschauen, wo, wann deine letzte Sendung war. Weil das irgendwie, aber egal, das kann ich ja.
Das ist schon Jahre her, das war bestimmt 2015.
Ja, 2015 gab es keine Sendung. Also, ja, was soll ich sagen? Egal. Soll jeder glauben, was er will. Hey, nix für ungut, ich liebe euch beide. Na wunderbar. Eben, passt gut. Lucy, wir lieben dich auch. Robert, ich liebe dich.
Passt.
Mach weiter.
Ich dich auch, Tarek.
Und, bis bald. Bis bald.
Okay. Ja, mach's gut. Ciao.
Mach's gut. Ciao.
Crop FM. You are far from home, baby.
Das nächste Mal Crop FM findet statt in genau zwei Wochen, am 12. September 2016. Dr. Helmut Lammer ist ein weiteres Mal zu Gast, was mich sehr freut. Und wir sprechen über, wir haben es heute schon angesprochen in der Sendung, einen erst kürzlich entdeckten Exoplaneten, der Proxima Centauri, und soweit ich weiß, sind es sogar weniger als 4 Lichtjahre, ich glaube 3,9, aber gut, das ist auch nicht so genau feststellbar, also die Zahlen differieren, aber um die 4 Lichtjahre, also quasi ein Katzensprung im kosmischen Maßstab. Und dort hat man jetzt einen Exoplaneten, oder ich glaube, es ist inzwischen auch schon bestätigt, mehr oder weniger, gab es noch ein bisschen Diskussion drumherum, entdeckt, der sogar unter Anführungszeichen erdähnlich, das heißt jetzt von der Größe und von der Masse her ähnlich wie die Erde sein soll und in der habitablen Zone ist. Allerdings ist der Stern viel kleiner und so weiter und wer weiß, ob er da nicht ein Tidal Lock existiert, aber naja, das werden wir alles herausfinden und in zwei Wochen wird es da auch schon weitere Erkenntnisse geben, hoffe ich, die mir Helmut Lammer dann berichten kann. Freue mich schon sehr drauf. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören bei dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal, bis zum 12. September 2016. Macht es gut.
Curtain's gonna fall.